Herzlich willkommen beim Dicht am Fisch Podcast. Heute ist alles ein bisschen anders. Heute kommt eine Anmoderation direkt, während ich mit meinem Gast hier am Tisch sitze. Herzlich willkommen, Sören, der Chef von DHF.
Hallöchen.
Sören ist jetzt hier, um euch zu verkünden, dass wir den Podcast einstellen.
Ja, der Protagonist, der kann das einfach nicht anständig. Kann ich nicht mehr supporten.
Das ist ein Takeover jetzt.
Aber jetzt mache ich das.
Vor laufendem Mikrofon gefeuert werde ich. Nee, gar nicht. Sören und ich waren in Schweden zum Großwildjagen. Wir waren da mit zwei Freunden am Vänern und haben uns überlegt, das dokumentieren wir für euch auf der Tonspur. Dann haben wir uns abends dahingesetzt, nach harten Angeltagen. Mhm. Und jeden Abend für euch eine Art Tagebuch aufgenommen. Das Problem ist, wir haben uns da verschätzt mit dem Konzept, ne?
Ich fand, die ersten Tage waren richtig gut. Das hat auch richtig Spaß gemacht, weil ja. Die Emotionen waren alle noch so frisch und so. Also der Gedanke war schon top. Aber wir haben halt ein bisschen doll gefischt. Also wir waren halt dann jeden Tag, weiß nicht, 12, 13 Stunden auf dem Wasser und kam dann um 10, 11 oder so, kam man wieder rein und wie ihr euch vorstellen könnt, war man dann ab Tag 4 ungefähr schon ein bisschen durch und auf und da wir das Ganze alles so, ich sag mal, gefreestylt haben, wussten wir dann auch an Tag 4, 5 nicht mehr so richtig, was wir an Tag 1, 2 erzählt haben und dann ist uns aufgefallen, okay, ein, zwei Sachen haben sich da jetzt dann doch wiederholt.
Ja, das war einfach dann irgendwo zu langweilig. Wir waren am Ende bei einer Stunde 43 Material. Und dann haben wir uns zu viel gedoppelt und wir wurden auch irgendwann träge und müde und das hat man leider gehört. Und das hat meinem Qualitätsanspruch nicht genügt. Und dann habe ich zu dir gesagt, ey, wir machen das jetzt normal. So, jetzt bist du zu mir gekommen. Da sitzt du hier. Ich habe das Tagebuch aufgeschrieben.
Ja, du hast dir das Ganze, glaube ich, noch ein, zwei Mal angehört, ne?
Genau.
Ich nicht. Aber Christoph wird mich jetzt, glaube ich, noch mal so ein bisschen durch die Erinnerung leiten.
Genau. Ich nehme dich an die Hand, ich mache ein Trip-Sitting mit dir sozusagen, okay? Ja, ich streiche dich jetzt mal. Ach, stark, ey. Es ist auf jeden Fall, finde ich, sehr witzig. Ich finde es cool, dass wir das machen. Wir gucken mal, ob den Leuten das gefällt, ob wir beide harmonieren. Auch jetzt noch mal. In der geacteten Version von unseren Emotionen.
Weißt du, was ich letztens gehört habe? Er hat mich jemand angerufen und weiß nicht genau, was er wollte. Und war sich dann total sicher, dass ich ja den Podcast mache.
Ach so, weil du auch so eine sonore, tiefe Stimme hast, ne?
Bei mir nennt man es, glaube ich, eher rauchig. Ja. Bei mir ist eher eine Kneipenstimme. So.
Ja.
Und
kann ich unterschreiben.
Ja. Und er meinte, nee, das glaube ich dir nicht. Du machst den doch. Ich höre das doch an der Stimme. Der war wirklich davon überzeugt. Bin ich gespannt, wie sich das dann final anhört. Ob
ich finde, du hörst dich gut an.
Okay, schau mal. Und wenn man es nicht so häufig macht, dann mag man seine eigene Stimme
ja. Ja, das kenne ich. Kenne ich zu Genüge, das hört auch nach Jahren nicht auf. Also, pass auf, wir steigen mal ein und erklären kurz das Setting. Und das machen?
Jo.
Fangen wir mit der Besetzung an, oder?
Ja.
Also, wir beiden Vollchaoten mit große Fresse, viel Bock und guter Laune.
Und zwei Schlaufüchse.
Zwei Promovierte. Hm. Wir haben einmal unseren allseits beliebten Freund und Fischereibiologen, mittlerweile Professor Dr. Thomas Kleefoth, dabei gehabt.
Weltmann,
einer meiner liebsten Bootspartner. Also wenn ich mal Competition fischen muss, dann mit Thomas, glaube ich. Und dann haben wir Henrik noch mit gehabt.
Auch ein Weltmann.
Auch ein reiner Weltmann, der kennt sich auch gut mit Fischen aus, aber hat einen anderen Doktor.
Mhm. Ja. Ja, und das war Henriks Idee tatsächlich. Der ist da schon ein paar Mal hingefahren und war aber dann ja mit anderen Leuten unterwegs. Teilweise hat er sogar alleine geangelt und so.
Ich wollte gerade sagen, wollen wir die Begründung mal wirklich sagen, weil es ist voll süß eigentlich.
Ja.
Also Henrik hat gesagt, ey, ich habe so viele gute Freunde, aber die angeln alle nicht. Ja.
Angeln alle doof. So. Und da kannst du dann auch einfach nichts machen. Ne? Also ich weiß nicht, mit seiner Kneipe und so, da hat er jede Menge Leute und ist da ständig mit denen auf dem Switch und so, aber leider keine Angler. Dann hat man echt ein Problem als Angler.
Ja. Also dann darf man sich ja nicht überlegen, dass so ein Welt man so ein ultra geiler Typ wie der einfach alleine da angeln muss, ne? Das konnten wir nicht zulassen.
Nee, er hat dann auch so ein, zwei Anekdoten erzählt, ne? Dass er irgendwie dann allein auf dem Boot war und irgendwie richtig geile Fische gefangen hat und die Freude dann halt einfach nicht teilen konnte und dann allein auf dem Boot war keine, und halt den halben See zusammengeschrien hat.
Keine Erinnerung.
Ja, die schon. Ne? Nichts Dokumentiertes. Naja, diesmal waren wir halt zu viert. Zwei Mann, zwei Boote, also zwei Mann auf dem Boot.
Genau. Und ja, Henry kannte sich da ziemlich gut aus schon. Also er war viele Male schon da.
Ja, fünfmal oder so.
Ja.
Wobei man halt auch sagen muss, dass der See einfach riesig ist. Ne? Ich glaube, 17 Mal größer als der Bodensee.
Ja.
Da hat man eine Vorstellung, was das für ein Teich ist. Und ich glaube, da kannst du halt dein ganzes Angelleben an diesem einen See verbringen.
Ja, ja.
Und du wirst immer wieder Spots befischen, wo wahrscheinlich auch noch nie jemand geangelt hat. Das macht's da halt
wahrscheinlich
so
spannend, schon, ja.
Und ich glaube, der Reiz, abgesehen davon, dass es einfach wunderschön ist, ist, glaube ich, auch, dass da halt nicht so ein mega Angeldruck herrscht. Also wird natürlich durchgehend auf Hecht gefischt, klar, findet ja auch die Predator-Tour statt und so weiter und so fort.
Ja.
Aber wenn man es jetzt mit Holland vergleicht, den großen Gewässern, was da los ist, dann ja, ist das da am Ende einfach ein Witz. So.
Das also Fläche versus Angler. Ein
Witz, ne? So bei diesen Top-Spots in der Ecke, wir kommen da später noch drauf, diesen Plateaus,
da hatten wir zur Hochzeit vielleicht 5 Boote. Und davon waren 3 aus unserem Dunstkreis in dem Moment, ne?
Mhm.
Also, ich weiß nicht, ja, wir kommen da gleich nochmal drauf, ne? Auf jeden Fall waren wir dann da, sind dann mit der Fähre hingeschossen, eine Woche.
Ja, das war ein ultra geiles.
Vielleicht ein Wort zu unserer Rentneranreise.
Das war nämlich.
Die Rentneranreise war saugeil. Also,
das war schon gut.
Henrik ist losgeballert aus der Ecke Osnabrück, Münster so, hat mich eingesammelt, kurz vor Bremen und Thomas eingesammelt. Dann sind wir nach Sören in Hamburg eingesammelt und dann sind wir einfach nur nach Kiel gefahren, da auf der Fähre, haben ein Bier aufgemacht, haben geschlafen und am nächsten Tag waren wir in Göteborg, ne?
Und dann nochmal, was waren das, 2 Stunden oder so?
Ja, knapp 2 Stunden.
Und dann kommst du da an und bist halt einfach fit. Also dann, ja, weiß nicht, Tackle aus dem Auto sortieren, das hat am längsten gedauert.
Ja.
Kurz einkaufen, Sprit, dies, das und dann ging's los.
Ja.
Das war richtig gemütlich, also kann ich nur empfehlen. War eine sehr entspannte Anreise, also so macht man ja. Das ab 40 zumindest.
Ich war der einzige U40, ne? Ja.
Ach, du bist ja so ein Jungspund.
Ja, ja. Ja. Ein knackiger Typ. Hm. Und erzähl mal was von unserem Haus.
Ja, das war spitze. Also ich hatte die Bilder halt vorab schon gesehen und es war halt einfach direkt am Wasser und wir konnten aus diversen Zimmern aus Wasser gucken und unsere Boote, die davor standen. Und das war so eine ja kleinere Bucht, aber der Zugang zum großen See war halt direkt ums Eck. Das waren halt, weiß nicht, 200 Meter Luftlinie oder so.
Ja.
Und ja, Megahaus, Megaspot, so ein freistehendes, wunderschönes Haus im Nirgendwo.
Ja, ja.
Das war schon sehr, sehr stark.
Mit Steg und ja. Den Booten, die da lagen. Ja, das war schon extrem geil.
Das ein Boot zu den Booten, ein Boot zu den Booten, ein Wort zu den Booten.
Ja.
Das waren halt, weiß nicht, du kennst dich besser aus.
Mit ja, denen, das waren Terhi-Boote, ja. 4,50 Meter.
Ich schon wieder vergessen.
Deep-V-GFK-Boote mit Bugmotoren. Also klassische skandinavische Fjordboote eigentlich. Und Thomas hat es an dem einen Tag ganz schön gesagt, jedes Boot, nee, Quatsch, wie hat es gesagt, jedes Gewässer hat seine Boote. Hm. Und die Boote sind jetzt nicht die klassischen Tournament-Angelboote, aber auf jeden Fall sehr sicher für diese Art von Gewässern. Ne? Das Gewässer ist quasi zu vergleichen mit der Ostsee, würde ich mal behaupten. Hm. Was Windanfälligkeit, Größe, Wassertemperatur und Welle angeht, so auch Wellenfrequenz, war sehr Ostseemäßig, also so mittelhoch und schnelle Wellen. Hm. Und die Boote waren dafür halt perfekt, ne? Also die sind schön durch die Welle geschnitten. Wäre jetzt auf jeden Fall geiler gewesen als, oder die waren besser als ein Flachboden-Aluboot oder sowas. Und das war schon alles cool, so wie es
ja,
war.
Ja, fand ne? ich auch.
Ich glaube, solange ein Bugmotor da dran ist, ist auch alles wichtig, wichtige.
Ja, Angeln, zumindest wenn man diese Angelei macht, die wir betreiben. Also oldschool einfach. Also kein fancy Echolot und einfach den ganzen Tag werfen.
Ja, Echolote hatten wir. Aber die, das waren halt normale 2D-Echolote mit Sidescan. Ich glaube, ihr habt mal euren Sidescan gar nicht benutzt, so. Ja. Wir auch kaum, es war auch kacke. Ja. Aber es war halt Werfen, ne, was wir gemacht haben. Ne? Mhm. Okay, also wollen wir zum Angeln kommen, glaube ich.
Sehr gerne.
Das ist ja ein Angel-Podcast hier.
Wenn wir uns richtig beeilen, können wir vielleicht heute Nacht auch noch angeln.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mit dir noch angeln gehe, aber es pisst halt einfach die ganze Zeit, regnet in Strömen hier.
Richtig üble Phase in Hamburg genauso. Drei Wochen.
Egal. Am ersten halben Tag sind wir eigentlich nur rausgefahren und haben uns das Gewässer angeguckt oder so ein bisschen Feeling gekriegt. Gefangen hat, glaube ich, keiner von uns was, ne?
Nee. Nee, kein Biss. Wir haben aber richtig Fisch gesehen tatsächlich auf so einem, vor so einem Plateau. Da war so ein Futterfischschwarm.
Alter, ach so, ja, genau. Das habt ihr erzählt. Wirklich
riesig, ja. Bestimmt so ein Fußballfeld groß.
Ja, da haben wir es auf jeden Fall so ein paar Stunden probiert und haben dann gesagt, so, alles klar, jetzt wissen wir ungefähr, was hier abgeht. So, zumindest in unserer Ecke rund ums Haus, so, ne? Und sind dann zurück und dann war der erste richtige Angeltag der Sonntag. Das war Tag 1.
Das ging auch gleich ganz anständig los da.
Da kamen mehrere Meter Fische an dem Tag, ne?
Ich glaube, wir sind so die erste Bucht da angefahren, Tösse Archipel war das. Mhm. Und ich weiß nicht, nach 5 Minuten oder so hat der Henrik halt einen, ich weiß nicht, 1,5 bis 1,10 Meter, also der ist gesprungen, war relativ nah am
Boden. Ach so, ja, stimmt, so. Den er verloren hat
morgens. Genau, den konnte man schon ganz gut einschätzen, also ein ziemlicher Brecherschädel.
Ja.
Und der ist leider ausgestiegen. So, also das ging richtig schnell, richtig gut los und dann waren wir alle richtig on fire.
Ja.
Und dachten, bam, Alter, hier sind wir richtig. Und dann hatten wir, glaube ich, gleich mal die nächsten, weiß nicht, 2-3 Stunden keinen Kontakt mehr oder so.
Ja. Und das Witzige bei mir, sollte man vielleicht vorab nochmal sagen, ist ja, ich habe seit über 20 Jahren Angelschein und habe noch keinen Meter Fisch gefangen. Und alle haben mir gesagt, so, ja, wenn dann, Alter, da wird's knallen, also da knackst du denn die Meter. Ich meine, haben sie letztes Jahr in Holland auch schon gesagt, ne? Und dann ist es auch in Holland wie immer bei den End-90ern geblieben. Ich glaube, in Holland war er dann 98 oder so der größte Fisch, den ich dann hatte. Und dann war aber jetzt für mich die Mission auf jeden Fall, die für mich persönlich oben drüber stand, der Meter muss geknackt werden. Ne?
Ja, und ob das immer so sinnvoll ist, da halt diese Grenze immer zu ziehen.
Ja, weiß ich nicht.
Ich erwische mich dabei ja auch immer so, aber ob jetzt irgend so ein Meter zwei so viel mehr wert ist als so ein 99er, gerade in unterschiedlicher Statur, ist ein anderes Thema.
Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu.
Ja. Ich mache selber ja auch.
Aber wenn dann der erste Fisch, den haben wir alle springen sehen im Drill, bei Hendrik dann gleich definitiv ein Meter plus war, war auf jeden Fall die Messlatte weit oben und es war für mich dann so geil, Alter, der Meter wird fallen die nächsten Tage. Ne?
Ja, vor allem war es ja auch so im Flachen, so im Schilf und so. Ne? Und wir hatten ein paar Kumpels, die die Woche vor unterwegs waren, das war eine größere Truppe,
ja.
Ne? Basti, schöne Grüße. Und die hatten, glaube ich, in Buchten so gut wie keine Fische oder wenig.
Ja.
Und normalerweise fährst du halt dahin und denkst, okay, so Plateaus, Kanten, dies, das. Da fängst du halt die großen und in den Buchten gibt es Phasen, da kannst du auch große fangen, aber tendenziell eher so die kleineren.
Ja.
Und bei uns war es zwischendurch aber auch so upside down.
Das war richtig upside down, ne? Also gerade am ersten Tag haben wir, ja, windmäßig konnten wir nicht rausfahren, glaube ich.
Ne? Genau, wir hatten es probiert, glaube ich, ging aber
da nicht. Da war dann gleich irgendwie so 1,5 Meter Welle, weil wir 40 km/h Böen hatten. Haben uns dann entschieden, dass wir in dieses sogenannte Tösse-Archipel fahren. Ne? Hast du ja eben schon gesagt, das kennt man auch aus Fly vs. Jerk und so wird da viel geangelt. Das war nicht weit weg von uns, war von der Landabdeckung her passend. Und da sind wir dann hingefahren und alle haben an diesem Tag Fische gefangen.
Hattest du nicht sogar gesehen, dass bei Fly vs. Jerk unser Haus im Hintergrund war, wo dann
Henrik hat das gesehen.
Na, Henrik, stimmt, Henrik
muss. Genau, ja, ja, das Diver-Team hat da mehrere Meter Fische direkt vor unserem Haus gefangen.
Da haben wir übrigens nicht einmal
intensiv. Da haben wir nicht einmal geangelt. Nee, nee, ist total dumm eigentlich. Naja, auf jeden Fall haben alle gefangen an dem ersten Angeltag. Am Ende kamen mehrere Meter Fische.
Das war stark.
Und wer hat nichts gefangen?
Du?
Und ich hatte mir ja gewünscht, dass ich auch was fange, aber habe ich nicht. Naja. Was haben wir gemacht an dem Tag? Also was war, kannst du dich noch dran erinnern?
Sonst nehme ich dich an die Hand. Na, ich kann es noch. Also hier der eben angesprochene Kontakt, den Henrik hatte, dann haben wir ähnliche Strukturen befischt wie da, wo der große Fisch stand, also relativ flachkanten mit Schilfhalm und so, wo es dann irgendwie auf 3 Meter runterging oder so. Und das dann halt die ganze Zeit, haben uns so durchs Archipel gezogen. Und dann kam, also bestimmt 2-3 Stunden ohne Kontakt und dann meinte Henrik irgendwann hier in der Bucht, habe ich jetzt nicht so häufig befischt, aber ich habe da immer einen Fisch gefangen. Und ja, dann hatten wir da natürlich auch ein bisschen mehr Vertrauen. Ich weiß nicht genau, ob ich die zeitliche Abfolge exakt raufkriege, aber ich glaube, dass wir geworfen haben. Und dann gab es irgendwann einen Kontakt, so vom Schilf weggeworfen und dann 10 Minuten später halt einen richtigen Einschlag direkt bei der Schilfskante. Und das war dann halt direkt der erste Meter, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und der war auch richtig geil. Also guter Meter, ich weiß nicht, 5, 4, 3, keine Ahnung.
Ja, ja.
Oder noch größer, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein richtig geiler Fisch. Und dann waren wir natürlich heiß, haben das weiter ausgeangelt und so kam erstmal nichts mehr. Da habe ich mich irgendwo mit so einer Fritte entschneidert. Und dann haben wir die Steine befischt. Ja, so ein Tick raus. Richtung großem See. Und da kamen auch noch ein paar Fische, glaube ich. Und gegen Abend wollten wir dann diese Bucht selbstverständlich nochmal befischen oder haben wir dann nochmal befischt. Und dann kamen da, glaube ich, noch 2 Meter Fische. Und ich glaube, Henrik hatte noch einen guten verloren. Ja. Das Erstaunliche an dem Abend war halt irgendwie, dass wir da ganz viel probiert hatten und ein gutes Gefühl hatten und uns dann aber halt so zusammengereimt haben, so, ne, ihr kennt das wahrscheinlich so, die paar Informationen, die man halt hat, so, Angeln ist halt so ein Informationsgame, je mehr, desto besser. Und letztendlich gefangen haben wir dann mit dem Westin Swim, dem großen, in langsam oder schnell sinkend, und den haben wir noch beschwert mit 10 respektive 15 Gramm, den langsam sinkenden.
Ja.
Weil die Fische haben auf Jerks nicht reagiert. Es war dann nur 3, 4 Meter tief. Die Fische kamen nicht hoch.
Ja.
Und die wollten aber auch keine Gummis oder so.
Ja.
Und oder Spinnerbaits oder sowas. Und dementsprechend haben wir dann die Swims zum Boden sinken lassen und haben die da grundnah ganz langsam geleiert. Also
ja.
Ja, total komisch, aber das war das, was funktioniert hat. Und dann da halt noch 2, 3 Meter Fische rauskamen.
So, ja.
Genau so, also total Wahnsinn. Abgefahren.
Total Wahnsinn. Und als ihr die ersten Fische da hattet, waren Thomas, also da habt ihr noch uns über Funk Bescheid gesagt, so ey, wir angeln jetzt hier vor so einer Schilfkante, Henrik hat gerade 1 Meter gefangen. So, und hier kam jetzt noch ein Fisch und dann haben wir, jo, geil, wir sind auch vor einer Schilfkante, ne? Und haben dann da auch geangelt und Thomas hat da, glaube ich, 1 oder 2 Fritten gefangen. Und bei uns bei dieser Schilfkante waren halt nur so kleine Pümmel unterwegs. Mhm. Und bei euch kamen die Dicken, ne? Und dann sind wir ja irgendwann noch zu euch dahin gefahren, dann habt ihr uns den Move gezeigt. Und dann habe ich gesagt, ah, geil, Alter, ich habe sogar noch genau den Köder dabei und die sinkende Variante und so, ne? Und dann habe ich den geworfen. Und vorher hatte ich schon irgendwie einen Abriss mit einem teuren Köder und dann ist mein fucking Snap aufgegangen. Und dann habe ich wieder einen Köder verloren, Alter. Und dann habe ich an dem Tag 10 Stunden, meine Notiz ist, ich habe 10 Stunden geangelt. Nee, nach 10 Stunden Angeln ohne Biss ist mir dann noch der Snap aufgegangen und ich hatte für 40 Euro Köder in den Teich geschmissen.
Passiert beim Hechtangeln normalerweise nicht so.
Nee, und dann hatte ich wenig Bock noch irgendwas zu machen. Ne?
Weiß ich nicht genau. Wir waren ja zwischendurch immer mal woanders. Ich glaube, wir hatten mal gesagt, lass mal hier zusammenfischen.
Ja.
Haben wir dann, glaube ich, am nächsten Tag nochmal nachgeholt. Aber da waren große Fische. Das Komische war halt so ein bisschen, dass die Meta-Plus-Fische teilweise abgeleicht hatten, teilweise aber noch nicht.
Genau.
Und die haben sich da offensichtlich da noch in der Ecke gesammelt, auch die guten Fische.
Ja.
Na, da kamen ja auch 1, 2 Jacks, aber auch die großen Fische waren noch da und wollten aber besonders bespielt werden.
Also ja.
War zumindest der Eindruck, vielleicht hätten wir die auch irgendwie anders fangen können, aber wir haben sie zumindest anders nicht gekriegt.
Ja, du hast ja noch
alles Mögliche probiert.
So. Den einzig wahren Satz pöbelnderweise rübergeworfen, mir an den Kopf geworfen von Boot zu Boot. Ich glaube, der Original Wortlaut war, Diggi, wir haben jetzt hier 3 Meter Fische mit der Technik auf diesem Spot gefangen. Fahr jetzt, reiß dich zusammen, fahr nicht irgendwo anders hin und mach jetzt nichts anderes als das, was wir hier machen.
Ja.
So.
Ja, wenn man halt weiß, wenn man halt wirklich rausgefunden hat, was funktioniert, dann gehört das halt auch dazu, ne? Da muss man dann nicht weiter experimentieren und denken, ich muss jetzt noch irgendwie, nee, doch anders und so weiter und so fort, sondern erstmal stumpf kopieren, was funktioniert.
Auf jeden Fall waren wir nach diesem Tag angefixt und positiv gestimmt und gesagt, okay, das wird hier richtig geil.
Ja.
Das reproduzieren wir morgen. Und dann sind wir am nächsten Tag los. Das war dann der Montag, an dem hast du ganz schön reingekackt. Da hast du einen Fisch gefangen. Habe ich mir aufgeschrieben, ne?
Und kann gut sein. Ich glaube, wir haben die Bucht wieder angefahren erstmal.
Genau. Und kannst du dich dann erinnern noch, was ich gesagt habe, nachdem ich wieder geschneidert habe? Was mein Ziel für den Montag war?
Nicht schneidern.
Genau, ich wollte
einen Biss. Ach nee, stimmt, du wolltest einen Biss haben, genau.
Genau, ich wollte einen Biss haben, den hatte ich dann auch.
Und dann haben wir über die Zielsetzung gesprochen.
Genau, mein Biss war dann in der letzten halben Stunde an dem Tag, nachdem ich dann auch wieder so 12 Stunden nichts gefangen habe und keinen Biss hatte.
Gibt es nicht so einen Schnack? Be careful what you wish for oder so?
Ja, ja, self-fulfilling prophecy oder so, ne? Ja,
das war ähnlich.
Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann am nächsten Tag, dann habe ich mir einen Aufsteiger gewünscht, dann für den nächsten Tag. Langsam Steiger. Für mich war es dann tatsächlich, kann ich vorab sagen, der zweite Schneidertag, der war ziemlich scheiße, der Dienstag. Schwieriger Tag für alle. Henrik hat noch eine Maschine verloren.
Ja.
Und da ist uns auch nochmal aufgefallen, bei den Fischen, die wir gefangen haben, es waren nicht viele, dass die teilweise dann, da haben wir auch vor den diese Steine, die du gesagt hast, ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen, du hast am Rand des Sees so manchmal so Inselarchipele und vor diesen Inselarchipelen sind dann so Steinfelsen vorgelagert, ähnlich wie im Meer, und die sind manchmal ein bisschen größer, manchmal kleiner, manchmal nebeneinander, das sind auf jeden Fall so Felsformationen, die im Wasser sind, dann manchmal so kleine Inseln mit, was weiß ich, 100 Quadratmetern oder so, und an diesen Inseln stehen dann vorgelagert die Fische, die aus den Laichbuchten irgendwo gekommen sind oder da jetzt hinschwimmen, so, ne? Und da ist uns auch nochmal aufgefallen, dass dem feinen Herrn Biologen bei mir auf dem Boot meinte, so, hey, das ist total abgefahren. Hier, guck mal, die Fische haben schon Bissverletzungen, haben aber noch nicht abgeleicht. So, das heißt, die kabbeln sich hier schon, fressen aber noch hier, aber haben noch nicht gescheppert, ne?
Ich glaube, ich kann mich an einen Vergleich erinnern, den Thomas gezogen hat, warum das so ist. Sprach dann von, ich glaube, einer schwangeren Frau, weil die hat ja vor der Entbindung auch schon Hormonschwankungen, nennen wir es mal so.
Wie als Väter wissen das.
Ja. So ist.
Ja.
Und dementsprechend kappeln sich die Hechtmädels wohl auch schon mal ein bisschen.
Ja, genau, das war nochmal ganz interessant. Ja, ansonsten waren wir da auch wieder in dem Tösser-Archipel, wo wir da überhaupt keinen Bock drauf hatten. Aber wir haben es versucht, da wieder wir haben versucht, es nicht zu machen. Am Ende fiel es uns aber nicht schwer, weil wir den Tag vorher ja so abgesahnt haben, ne? Du dann gesagt hast, auch ganz klar, ey, da haben wir gestern so abgesahnt, ist nicht schlimm.
Nee, wir waren ja wieder da und da waren ja weiterhin große Fische. Ich glaube nämlich, ihr habt dann mich zuerst gefischt, wir haben noch ein bisschen was anderes gemacht vorher.
Ja.
Genau, wir waren in so einer anderen Bucht, dann hatte Henrik irgendwie ein paar Sablen und so und ihr solltet den Spot halt irgendwie zuerst befischen. Und Thomas hatte, glaube ich, 2 Kontakte,
ja, ja,
als klar. Wir kamen.
Ja, ja, ja.
Und ich habe da nur Fliege gefischt, weil ich dachte, okay, wenn sie es so langsam über den Grund mögen und so, kann Fliege auch funktionieren, klar, kein Biss drauf. Und Henrik hatte eine richtige Maschine drauf und meinte, ja, der war definitiv schwerer als die Meterfische zuvor.
Ja, genau, also Fliege habe ich auch noch.
Also die waren noch da.
Eine Stunde gefischt, ja. Kann ich übrigens, oder kannst du auch, du hattest, glaube ich, auch Rückenschmerzen an dem Tag. Mhm. Das ist eine Sache, die wir, also wenn ihr Fliegen fischen könnt, das haben Sören und ich jetzt, glaube ich, nicht nur das erste Mal ausprobiert, ist, packt euch eine Fliegenrute ein, macht das zwischendurch, ist echt geil für den Rücken, ne? Also wenn man Rückenschmerzen hat und dann sich diese Bewegung vom Fliegenfischen macht, auch wenn das irgendwie so klingt, als wenn es nur noch anstrengender ist, das war schon gut, ne? Also es ist für den Rücken immer mal geil, zwischendurch eine Stunde Fliege zu fischen.
Voll, das war halt ein ganz anderer Bewegungsablauf und dementsprechend hält man dann ein bisschen länger durch. Also wenn man so rückengeschädigt ist wie wir Opas, ja, die nach 4 Tagen oder 5 Tagen spätestens eine Ibu frühstücken.
Ja, also was man dann an dem zweiten Tag dann schon langsam so gemerkt hat bei uns allen, war so, dass man echt wenig Schlaf kriegt und kaputt war und das anstrengend ist, was wir da machen, ne? Ja, erzähl doch mal so einen
Urlaub. Tage. Urlaub ist das nie, ey, so ein Angeltrip mit DRF.
Gar nicht.
Danach brauchst du halt immer ein paar Tage zum
Reha.
Ja, normalerweise schon. Und ich sabbel halt auch mal rum und träume davon, na, wenn wir damit irgendwann mal richtig Geld verdienen, dann nehme ich uns einen Physiotherapeuten oder eine
geil
Masseuse mit oder das so.
Ist geil.
Wird aber, glaube ich, nie passieren. Aber es wäre so schön.
Wenn, trotzdem träumen können wir
ja
noch ein
bisschen. Ja, wenn du 13 Stunden auf dem Boot bist, kommst nach Hause und dann reibt sich da schon jemand die Hände.
Ja. Also wir müssen das mal sagen, wie es ist, ne? Wir haben teilweise um 12:30 nachts am Esstisch gesessen und
ich glaube, das war das Späteste, was wir gegessen haben.
Gegrillt haben so und dann gab es dann nochmal eben ein Bier oder 8 oder 9 oder was und dann
ja, man sind kann wir das halt ja auch, um 7. Man kann das ja auch simpel gestalten und sich halt einfach ein Brot machen oder so, aber wir packen das Boot aus, setzen uns hin, trinken Bier und dann schnacken wir erstmal ein Stündchen und dann wird der Grill angemacht.
Ja.
Und dann kam halt irgendwann das Entrecot und Co. Auf den Tisch und da war es dann, glaube ich, in der Spitze 12:30 nachts, dass wir gegessen haben. Das war
schwierig, ey.
Also und dann kommt man natürlich auch nicht gleich ins Bett,
ist ja klar. Nee, anstrengend auch. Und dann morgens 8 waren wir wieder auf dem Wasser, ne?
Ja. Aber dafür ist man ja auch da.
Ja. Also was mir der zweite Tag auf jeden Fall noch ganz klar gezeigt hat, wir sind dann ja auch nochmal rausgefahren zu den vorgelagerten Steinen, in den, wo die Windspitzen gerade nicht so doll waren, irgendwie mal nachmittags, dass mir dieses Freiwassergeleier auf große Hechte, da war ich, bin ich ja nicht so erfahren drinne, dass mir das echt schwerfällt. Ich weiß nicht, ob es an meinem Aufmerksamkeitsdefizit liegt.
Wahrscheinlich.
Also auch mit Sicherheit, ne? Ich brauche ein bisschen mehr Action. Aber das war echt ätzend. Naja.
Aber das kennt, glaube ich, jeder. Also wenn es halt so überhaupt nicht visuell ist, also selbst wenn du, hast du sich an der Elbe irgendwo stehst und stehst auf einer Buhne oder hast eine geile Strömungskante mit der Kehrströmung und so und die sich dann verschiebt, naja, jetzt so der Winkel, jetzt werfe ich dahin, naja, und so weiter und so fort. Wenn du halt eine Stunde oder zwei keinen Biss hast, wenn du halt aber in so ein Becken wirfst, ja, wo es immer gleich aussieht, gefühlt, dann ist das für den Kopf auf jeden Fall anstrengender.
Ja, für meinen Kopf ist das richtig anstrengend. Deswegen springen wir zu Tag 3. Das war dann die Halbzeit. Da haben wir dann was gemacht auf das Du. Und Henrik und Thomas, wo ihr war da richtig heiß drauf. Und ich hatte vorher schon Respekt davor, weil ich A, vor diesem Gewässer Respekt hatte und B, Respekt davor hatte, das zu machen, was wir da gemacht haben. Erzähl doch mal, was wir da gemacht haben. Weißt du es noch?
Muss mich nochmal abholen, was die Plateau-Nummer?
Genau, da sind wir erstmal 40 Minuten Hebel auf dem Tisch bei den Booten geradeaus gefahren. Und dann ist dieser See dann zwischendurch so 47 Meter tief. Und dann so von 0 auf 100 geht's hoch auf 3 Meter.
Ich glaube, das Plateau hat auch eine Stelle, wo es nur so 60 Zentimeter tief ist.
Dazu kommen wir gleich noch.
ja, genau. Da haben wir Plateaus befischt. Ne? Also mit allen Leuten, mit denen ich vorab gesprochen habe, die sagten mir, dass diese Plateaus tendenziell die Spots für die großen Fische sind. Und gar nicht so die Buchten und so. Und dementsprechend waren wir natürlich noch gespannter. Und ja, und da hatten sich aber auch ein, zwei andere Boote noch eingefunden.
Ja,
es war, halt so ein riesiges Plateau im Nirgendwo, ne?
Ich glaube,
10 Kilometer bis zum nächsten Ufer und teilweise.
Nein, viel mehr als 10 Kilometer.
Ja, ich glaube, eine Ecke war 10 oder 12. Ja. Und ja, zu anderen Ecken halt 30, 40.
Also man konnte das Ufer in 3 Richtungen nicht mehr sehen von dem Plateau aus.
War schon mitten auf dem Teich, ja.
Das war schon geisteskrank.
Und da muss man natürlich Glück haben mit den Wetterbedingungen, dass man solche Spots erreichen kann. Also es ist einfach so, dass der Wennern einem vorgibt, was man machen darf.
Ja,
und
genau.
Und was nicht.
Ja, definitiv. Also man hat schon den Unterschied nochmal gesehen den einen Tag. Also Sean Witt war gleichzeitig mit uns da. Es gibt auch ein, zwei Videos, die ihr euch angucken könnt, damit ihr seht, was wir da gemacht haben von Sean Witt. White Label Fishing auf YouTube könnt ihr gucken. Die wurden gedreht, während wir auch da waren. Und der hat halt ein größeres Boot mit viel mehr PS. Und als wir uns da mit 15 km/h durch die Welle gequält haben und unsere Musso-Sachen das Ölzeug bis oben hin zugemacht haben, weil immer 40 Liter Wasser pro Minute da reingespritzt sind, ist der halt einfach so, mit 60 km/h an uns vorbeigeflogen und durch die Wellen gemäht, ne? Da hast du schon nochmal einen Unterschied, aber mit einem normalsterblichen Angelboot so. Machst das nicht.
Nö, und ich finde das aber auch gar nicht so schlimm. Nee, also ich finde es, ich will es jetzt nicht überspitzen, aber so im Einklang mit der Natur quasi und sich halt an die Regeln halten, die Natur vorgibt, so finde ich grundsätzlich halt fein.
Ich finde es super, ja,
total. Und als wir da am ersten richtigen Tag irgendwie die guten Fische gefangen haben, da war es ja auch so. Da konnten wir auch nicht raus und der See hat uns dann in die Ecke dirigiert quasi, wo wir dann gut gefangen haben. Also
Genau, und jetzt hat er uns erlaubt, dass wir da rausfahren.
Genau, und das und war auch richtig gut.
Genau, du fandst das da richtig gut, ich fand's richtig scheiße, kann man ja vorab mal sagen.
Genau meine Angelei.
Genau meine Angelei.
Vor allen Dingen war das ja auch nicht Freiwasserwerfen über 25 Meter oder so, sondern wir standen auf den Plateaus und wir standen wirklich, zunächst haben wir, glaube ich, die Kanten befischt des Plateaus und haben dann aber festgestellt, dass die Fische einfach oben drauf lagen.
Ja.
Und hatten dann da, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ich glaube an dem Morgen 1-2 Fische.
Ja.
So keine Riesen, aber so Kategorie aber Mitte 80, 90.
Nee, da kam auch so Mitte, Ende 90er. Ne?
Ah, okay.
Ich glaube, Hendriks erster Fisch, der da kam, war gleich 90 plus. Oder deiner, weiß ich gar nicht mehr.
Nee, ich hatte da, glaube ich, stimmt, warum hatte ich denn da keinen richtigen
Hecht-Snap drauf? Du hast auf jeden Fall einen Fisch vorm Boot verloren,
ja,
weil der ist auch der Snap aufgegangen
ist. Der ist da richtig raufgescheppert. Ja, und normalerweise fische ich halt normale Snaps nicht zum Hechtangeln. Da hatte ich aber gerade ein bisschen leichter und hatte ein Sample der F-Route, also eine, die wir gerade testen, eine schwere Zanderroute. Und da wir da halt relativ klein und relativ leicht gefischt haben, ging das halt super.
Ja.
Und ich weiß nur nicht, warum ich halt so einen normalen Snap drauf hatte. Und wahrscheinlich, also kann auch sein, dass ich ihn aufgelassen habe, ich weiß es nicht. Oder der hat einfach draufgebissen und ihn aufgemacht und dann nach 3 Sekunden verbogen, keine Ahnung.
Er hat draufgebissen, hat gemerkt, scheiße, der ist fest, hat dann den Snap aufgemacht, hat gesagt, ich will den Gummifisch jetzt aber haben.
Der ist so schön, den will ich mitnehmen als annehmen. Nee, das war auch ein guter.
Und, also
hätte auch mehr rauskommen können.
Ich wollte gerade sagen, da hätte noch viel mehr passieren können. Da sind ein paar Fische gekommen. Am Ende des Tages muss man 2 Dinge festhalten. Unser lieber Freund Freddy Harbort hat uns Tipps gegeben zu diesem Gewässer, die wir nicht weitergeben werden, weil auf diesem Gewässer ja noch Turniere gefischt werden und Freddy und Timo auf dem Gewässer ein Turnier gewonnen haben. Und alle 3 Tipps, die er uns gegeben hat, haben alle 3 funktioniert und es ist genau das eingetreten. Also danke nochmal dafür, Freddy. Dass,
Chapeau, Freddy, die waren wirklich richtig gut.
Man hat das Gefühl, als könnte er angeln.
Der hat einfach für YouTube geguckt.
Der hat sich die Tutorials angeguckt. Also pass auf. Wir waren auf diesen Plateaus. Ich nehme jetzt einmal kurz vorweg, dass dieser Tag geisteskranker Angeltag war. Einer der besten Angeltag, die ich in meinem Leben hatte, glaube ich. Es war turbo aufregend, wir haben so viel erlebt und ich habe ganz oft an dem Tag gesagt zu Thomas auf dem Boot, Digga, das ist kompletter Wahnsinn hier. Also diese Wahnsinnsgewässer, diesen wahnsinnig krassen Fischen und dieses wahnsinnig aufregende Angeln da, ne? Also ich nehme es kurz vorweg, der kleinste Fisch an diesem Tag war 84 Zentimeter bei uns.
Wie viele waren es nochmal?
Insgesamt haben wir 12 Hechte gefangen.
Okay.
Davon, soll ich die Zahlen ruhig schon sagen?
Ja, mach doch.
Davon waren 5 Meter Fische. Und die Fische, die wir mit 4 Leuten gefangen haben, waren 97, 1,1 Meter, 85, 91, 92, 84, 1,1 Meter, 1 Meter, 1,11 Meter, 1,3 Meter, 95 und 85.
Ja, das hört sich gut an. Also ich sag mal, 12 Hechte ist jetzt mit 4 Leuten auch nicht der Wahnsinn. Ne? Also wir waren ja nicht den ganzen Tag da. Ne?
Stimmt.
Aber die Durchschnittsgröße beim normalen Gewerfe von, weiß ich nicht, was war das? Huch, sorry, Ü90 auf jeden Fall.
Ja.
Die war schon mega.
Das war krass. Und ich muss sagen, dieses Freiwassergeangel ist nicht meins gewesen. Und
aber das war ja auch Flachangel.
Ja, ich weiß nicht, trotzdem, man, du stehst auf diesem riesen Teich, Alter, kannst das Ufer nicht sehen, da ist nix. Und du wirfst einen Kackköder da rein. Das war in dem Moment für mich schwierig so, ne?
Aber auf 3 Meter.
Auf 3, 4 Meter, ja, aber es war auch so, dass die Plateaus irgendwie, wir waren auf einem anderen Plateau als ihr und das war irgendwie alles nicht so geil und naja, auf jeden Fall habt ihr dann über Funk gesagt, so, ey, pass auf, dann fahrt doch da hinten in die Richtung, da wo die Steine rausgucken, da fahren wir gleich eh alle hin. Und testet da doch schon mal an, so, ne.
Und jetzt hat er das gehört und hatte sofort den Hebel auf dem Tisch.
Ich hatte sofort den Hebel auf dem Tisch.
Steine, Struktur.
Hab zu Thomas gesagt, komm, da hinten fahren wir jetzt hin. Und dann guckten da echt so die ersten Felsen so einen 1/2 Meter aus dem Wasser. Ich hatte zu Thomas gesagt, Bugmotor raus. Alter, jetzt geht's ab. So, dann habe ich richtig gemerkt bei mir, geil. Das ist Angeln für mich, was visuell ist, das ist kompatibel. Zack, 2. Wurf, 90 plus. Entschneidert, endlich. Und dann 3 Würfe später nochmal 90 plus da gefangen. Und dann auch so richtig geil, ne? Man hat dann da auch gesehen, da waren dann so Felsstrukturen im glasklaren Wasser. Man konnte da so 4, 5, 6 Meter tief gucken auf dem See. Dass du gesehen hast, wenn du den also das sind so Unterhandwürfe gemacht teilweise nur, ne? Und dann haben wir geleiert und hat man gesehen, wie aus so Felsspalten dann einfach dieser große Fisch rauskam. Hast du gesehen? Hat dann so geguckt und ist dann aus 3 Meter Entfernung auf meinen Köder geschossen. Ne? Boah, das war so fett geil. Und dann ist passiert, kriegst du den Wortlaut von Thomas noch zusammen? Was er gesagt hat?
Ach so, dann am Abend oder so.
Ja,
ne? Ja. Naja, genau, ein Wortlaut nicht, aber es war sowas wie, okay, hier, der ist hier 2-3 Tage depressiv auf dem Boot und ich muss ihn die ganze Zeit aufbauen. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn er endlich mal die Fresse halten würde. Ja, irgend genau. Sowas.
Ich bin so komplett aus der Depression in die Manie geschossen, Alter. Und hatte dann so meinen richtig asozial überheblichen auf dem Boden. Das hat mir richtig Spaß gemacht, ne? Und dann müssen wir einfach.
Guck mal, das hast du eigentlich schon Fisch gefangen. Heute.
Ja, ich muss wirklich sagen, es war einfach komplett asozial, was wir dann gemacht haben, ne? Also, es hat so einen Spaß gemacht. Wir wollten eigentlich in dieses berühmte Ekenäs-Archipel da reinfahren auf der anderen Seite der linken Wernernbucht, in der wir waren sozusagen. Und das haben wir nicht getan, weil wir einfach an den davor gelagerten Inseln so krass abgesahnt haben und so ein ultra geiles Angeln hatten.
Ja, wir wären da wahrscheinlich sogar reingefahren, ne? Also es war gut, dass, weil Achim halt dabei war, der das alles geplottet hat. So.
Ja, genau, zu Achim müssen wir, glaube ich,
ja, noch mal was sagen. Ja. Gleich. Und es war dann einfach gut, dass ihr schon vorgefahren seid und da in der Ecke schon Fisch gefangen habt. Und dann kamen wir halt auf diese, ich sag mal, vorgelagerten kleineren Plateaus und haben dann gesehen, dass ein anderes Boot, ich weiß gar nicht, ob das auch zu Achim gehört hat, dass die gerade einen Fisch gefangen haben, als wir dann da waren. Und das gibt dann halt erstmal Vertrauen, so.
Ja.
Und dann hat es halt auch nicht lang gedauert und wir haben dann halt auch unsere Fische gefangen und die Fische waren wirklich on. Also die hatten richtig Bock.
Die
hatten also
richtig Bock, ja.
Also
ja.
Jeder Biss war bretthart.
Ja.
Und die wollten einfach ballern an dem Tag. Also haben wir richtig Glück gehabt. Also Spot und Tag, da hat einfach alles gepasst. So.
Ja, dann hatten wir so auch den Trick mit den Ködern raus. Ne? Thomas hatte dann irgendwann seine 20 Jahre alte Boddentüte mit dabei. Also Thomas ist ja der King der Tackle-Tüten, ne? Wo Uli Bayer irgendwie einen Eimer auf dem Boot hat. Der Clivo, der hat immer irgendwelche scheiß Plastiktüten und Papiertüten, die sich dann so aufweichen im Boot und so. Das ist richtig geil. Auf jeden Fall hatte der dann in so einen ganz alten Kopyto. Dann haben wir so einen 16, 15 Zentimeter Modo Oil Copudo. Keine Ahnung, da hat der dann
Köder
gefallen. Ja, es war einfach geil, ne? Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war jetzt auch kein Frequenzangeln, aber es waren krasse Fische und es war immer zwischendurch Action.
Ja, unser Start, als wir in der richtigen Tiefe waren, zuerst war noch ein Tick zu tief und dann kriege ich meinen ersten Kontakt, der schepperte rauf und es war irgendwie ein guter Meter, glaube ich. Und weiß nicht, 15 Minuten später oder so, wenn überhaupt, fängt, stimmt, das war der Geburtstag von Hendrik, das müssen wir vielleicht mal
erklären. Ja, 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 stimmt.
Stimmt, abends hat er noch ein bisschen angestoßen und so und wurde natürlich rumgesülzt, was da am nächsten Tag so auf ihn wartet als Geburtstagsgeschenk.
Ja, ja, ja.
Und das kam dann, ja, also 15 Minuten nach meinem Meter hat Hendrik dann den Meter 11, so einen richtig geilen Brecherfisch,
stimmt.
Hendrik. Daraus gezuppelt. So, und das war der größte Hecht, den er da in diesen, weiß gar nicht, sagen wir mal, 5-6 Trips bis dato gefangen hat.
Ja.
Und das an seinem Geburtstag hat natürlich fantastisch gepasst. Und da haben wir schon ein bisschen rumgegrölt.
Hat er sich mehr als verdient. Und was man dazu noch sagen muss, ist, in dieser Situation, kriegst du es noch zusammen oder soll ich es rekonstruieren? Diese Geschichte, wo wir mit dem Booten so relativ nah aneinander standen, standen wir nur so 50 Meter auseinander auf 2 kleineren Plateaus.
Ach du mal.
Da war es so, dass ich geleiert habe. In dem Moment habe ich dann einen Bisk bekommen. Dann rief einer von eurem Boot, Fisch, dann hattet ihr einen Fisch drauf. Genau, dann hatte Thomas einen Fisch drauf, dann war Doppeldrill. Und ich habe, während Thomas noch am Drillen war, nochmal ausgeworfen und auch einen Biss gehabt und dann wieder einen Aussteiger dann gehabt. Ne? Das war so geil. Dann hatten wir halt einfach so viel Kontakte innerhalb von einer Minute. Und 2 große Fische gefangen, ne? Also
es gab halt einfach Phasen an diesem Tag, der halt eh super war. Zwischendurch gab es dann auch mal, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde kein Kontakt oder so. Aber dann halt, ich weiß nicht, was es dann in Summe waren, 5, 6 innerhalb von 1, 2 Minuten.
Also ja, genau.
Wirklich dieses so Bäm, Schalter umlegen.
Aber dann gab es halt wieder 2 Stunden gar keinen Kontakt, ne? Also das waren wirklich so Phasen.
Ja, aber die Fische, die da Bock hatten, die waren halt wirklich on fire. Ich weiß noch, wir hatten wenig Nachläufer tatsächlich, aber der eine, der drehte direkt vom Boot ab und dann, scheiße, Boot gesehen und so.
Ja, ja, genau.
Und es war dann auch ein Meterfisch, der einen Tag später noch rauskam. Und Hendrik wirft dann nochmal hin so und wirft rein, leiert an, bob drauf. So, also vielleicht war es auch ein anderer Fisch, aber das kam schon ganz gut hin, so dass es der war, das Boot gesehen hat und dem es ganz egal war und der halt einfach sich den Köder nochmal reingeballert hat. So.
Das war auf jeden Fall.
Das war ein ganz starker Tag.
Ganz, ganz, ganz starker Tag. Aber man muss festhalten.
Kein Meter für Christoph.
Kein Meter für mich.
Egal. Aber was würdest du sagen, wie viele Chancen hattest du an dem Tag?
Auf einen Meter?
Eine oder zwei? Du meinst, du hattest einen
so einen. Also der eine Biss, der war so.
Mega Einschlag.
Das war wirklich ein D-Zug. Das war der härteste Biss, den ich hatte der ganzen Tour. Definitiv würde ich sagen. Gut, manchmal sind die Kleinen auch, oder Kleinen in Anführungsstrichen, ja, können auch mal was, wenn der Winkel stimmt, scheppert das auch, aber das, was an Gewicht dahinter war, als ich angeschlagen habe, war auch schon amtlich. Ne?
Also, war der Meterdichte da?
Der war wahrscheinlich schon. Egal, Karl. Ich würde gerne noch mal was zu dem Gewässer sagen wollen. Also der Vernon ist einfach ein riesengroßer See. Du hast eben schon gesagt, der ist 16 Mal so groß wie der Bodensee. Wird auf YouTube bei den Schweden und anderen englischsprachigen YouTubern auch immer nur The Big Lake genannt. Das Gefährliche oder das Interessante an dem Gewässer ist, der hat einfach diese krassen Felsen da drin, die Trolle genannt werden von den Schweden. Und der Trick an diesen Trollen ist halt, dass wenn da Eis drauf ist, und das Eis anfängt zu schmilzen, teilweise diese Felsen wandern mit dem Eis. Das ist oben noch eingefroren und werden dann vom Packeis sozusagen ein Stück versetzt. So, das heißt, selbst wenn du eine Seekarte hast, in der Felsen eingezeichnet sind oder Steine eingezeichnet sind, ihr kennt es bei Navionics und anderen Karten oft diese kleinen Kreuze, die da drin sind, die bedeuten immer Stones. Und selbst wenn du das hast, bist du mit Pech am Sack, weil die sich einfach versetzen können um 50 Meter oder 100 oder 10 oder sonst irgendwas. Und da waren wir sehr froh, dass wir von Navionics für den Trip aktuelles Material bekommen haben.
Ja, voll.
Auch mit dem neuen Relief Shading, was man da drin hat, was geil war, um Strukturen noch cooler zu erkennen. Und wir hatten relativ aktuelles Material, ne? Weil es kann immer mal sein, dass wenn man irgendwo ein Leihboot hat, dass das Kartenmaterial halt auf dem Kartenplotter vom Echolot irgendwie ein paar Jahre alt ist oder so. Und da kann man an der Ostsee und vor allem auf solchen Gewässern wie dem Vänern auch ganz schnell mal eine Scheiße greifen. Ne?
Ja, muss man an dem Gewässer halt aber auch, ne? Wegen den Trollen unter anderem. Aber du kannst so ein Riesengewässer, das hatten wir, glaube ich, auch thematisiert, da kannst du halt nicht jeden Quadratmeter einzeichnen. Ne? Und wir hatten im Vorfeld schon von ein paar Kumpels gehört, dass es halt einfach ein Gewässer ist, wo man, also angenommen, ihr fühlt euch jetzt motiviert, diesen See auch zu befischen, nachdem ihr den Podcast gehört habt, dann passt da auf euch auf. Also in den Jahren zuvor haben sich da einige Leute bei der Predator Tour, also Pros in Anführungsstrichen, die Motoren abgefahren.
Boote kaputt gemacht, ja.
Wenn die da geballert sind und einfach auf den Stein. Also das ist halt einfach echt ein Gewässer, wo man vorsichtig sein sollte.
Ja, definitiv.
So wie wir.
Kommen wir noch gleich zu.
Da kommen wir noch
zu. Ist grundsätzlich immer gut, wenn man so geile Tipps hat.
Ja, ja.
Und dann
noch eine Anekdote dazu.
Kommen wir nämlich zu Tag 4. Der Tag begann damit, dass du mega sauer warst. Kannst du dich noch daran erinnern, warum?
Nee.
Weil es nur Leitbier gab. So, dann war angepisst, aber nur ein bisschen freundlich angepisst, weil wir nur Leitbier aus dem Supermarkt hatten, weil der Stoffladen, in dem man richtiges Bier in Schweden kriegt, nämlich erst um 10 aufmacht. Das heißt, der Laden macht zu, macht auf, während wir auf dem Wasser sind und macht halt auch in der Phase, wenn wir noch auf dem Wasser sind, schon wieder zu.
Ja, das müssen wir dringend anders organisieren nächstes Jahr. Ne? Ja. Da müssen wir uns mal richtig Gedanken zu machen, wie wir das mal anders machen.
So, auf jeden Fall war er angepisst, weil es Leitbier gab. So. Der Tag war cool, hat Spaß gemacht. Wir haben eine andere Ecke des Sees befischt, kann man vorab sagen. Wir hatten wieder 1 Meter Welle und wieder Böen bis fast 40 km/h und hatten keine Chance mit unseren Booten da großartig Strecke zu machen oder quer über den See zu ballern. Das heißt, unser Plan, wieder rüber nach Ekenäs zu fahren, hat nicht funktioniert.
Wäre natürlich schön gewesen, ne? Wenn man weiß, der Spot funktioniert. Dann
wir
da wieder
haben gar nicht gesagt, wo wir waren. Wir waren in Ormal.
Unser Spot, ja.
Ja, genau, in Ormal.
Genau, zwischen Dalsland. Da, also so ein Tick südlicher und dem Tösser Archipel.
Genau,
so.
Im Dalsland nennt sich das da, wo wir waren.
Das ist die ganze Region.
Genau, genau. Die Ecke. Ja. So, dann sind wir da gewesen zum Angeln auf den großen See. Ja. Nee, der Plan war, dass wir was anderes machen, weil die krassen Spots nicht gingen. Und dann wollten wir in die sogenannten Zanderbuchten oder die Zanderbucht fahren, die Henrik uns angepriesen hatte, wollten auf dem Weg dahin nochmal in einem Hafen halten und da Barsche verhaften. Haben wir soweit auch gemacht. Und während ich mir jetzt mal eben Nasenspray hole, weil ich gerade anfange, nasal zu sprechen, erzählst du mal eben was von der Zanderbucht.
Sehr gerne. Das ist so eine relativ kleine Bucht, die deutlich trüberes Wasser hat als der restliche Wennern, was dem Zander natürlich grundsätzlich zusagt. Und laut Echolot war es da auch wirklich gestapelt mit Fisch, also mit allen möglichen Fischen. Wir haben da Barsch haben wir auch gefangen, aber alles so kleinere, der kleineren Gattung. Und da waren aber auch richtig gute Sicheln. Also da war schon eine Menge los auf dem Lot.
Da waren richtige Ochsen unterwegs, Alter.
Und jeder, der irgendwie guten gut hätte pelagen können, so, der hätte da wahrscheinlich auch ein bisschen was rausgezuppelt. Für uns war es aber schwer. Also so normales Jiggen, Faulenzen, die Stars, Leiern, Tick drüber, hat irgendwie alles nicht funktioniert. Also, doch. Ich hatte dann Henrik gesagt, dann probier mal das und das. Ja. So zweiter Wurf und dann so
bis
reingescheppert. So.
Ja, genau.
Da haben uns vorher Leute erzählt, nee, das geht da alles nicht.
Und wir müssen noch mal kurz vorweg sagen, wir sind von unseren vier Leuten sind wir drei ganz gute Zanderangler. Thomas fängt dreistellig Zander im Jahr zum Beispiel. Ne? Aber der hat auch Zeit und das Gewässer vor der Haustür. Mit vor der Haustür meine ich vor der Haustür. Also 10 Meter. Naja, egal. Und wir sind dann schon so mit großer Fresse, Zander, na klar, da pullen wir ein paar raus, Alter. Das können wir doch alle hier, ne? Und ja.
Das sind auch richtige Brecherfische. Wir haben ein paar Fotos gesehen und so Seezander, die sind immer ein bisschen stabiler als so die
Flussfische, die wir kennen. Auf jeden Fall muss man sagen, dass wir geilen Zandermagger da ganz schön reingekackt haben, ne? Also ich habe dann mit der gegebenen Technik so, Thomas hatte zum Glück eine Vertikalroute mit. Ich habe dann mit einem 2D-Echolot noch pelagisch, so wie ich das von zu Hause kenne, dann mit großen Shads, also pelagischen Ködern auch dann die Fische angefischt und die sind auch hinterhergekommen, also so definitiv Zander, so das typische, die kommen jetzt einen halben Meter bis 1,50 Meter mit und verpissen sich dann. So, das ist halt jeder Zanderangler, der mal mit dem Echolot einen Fisch angeangelt hat, der kennt das. So, das machst du halt bei 10 Fischen und davon beißen 0,5, ne? Aber die anderen gucken nur oder die interessiert das nicht.
Ja, wir haben dem Ganzen auch nicht so viel Zeit gegeben, ne?
Also ich glaube, das, was
wir probiert haben da, was wir glaube ich nicht so viele machen, das hat auch funktioniert. Es gab 2 Bisse, so,
ja. Und
ein bisschen Glück hängt einer oder zwei.
Ja.
Und dann ist halt schon Achterbahn, so.
Ja.
Und wir haben es jetzt nicht so lange gemacht, weil wir natürlich eigentlich zum Hechtangeln da waren. Aber wir konnten halt, aufgrund des Windes eine ganze Zeit lang nicht raus. Also sobald wir konnten, sind wir dann auch wieder raus. Und, haben halt vor diesem Ausgang da irgendwie den ersten Stein angefischt.
Ja.
Und ich glaube, es war der erste Wurf. Und dann war es der dritte Wurf und der fünfte Wurf, wo es dann gescheppert hat und Hechte rauskamen.
Ja.
Und das ist halt auch ganz spannend einfach. Vor diesen Steinen geht das dann irgendwie relativ schnell auf 3, 5, 7 Meter runter. Und dann ist es halt auch so, ja, im Prinzip so langsames Jiggen. Und die Fische hängen halt dann so zwischen den Steinen und pfeifen sich dann da bevorzugt so Aale und so rein.
Ja, genau. Da muss ich sagen, da habe ich das erste Mal das Angeln da richtig gefühlt, so richtig doll. Ne, weil das war genau mein Angeln, ne? So dieses abwechslungsreiche, tricky, rumgesneake da an diesen Steinen, sich langziehen mit dem Bugmotor und so Unterhandwürfe daran machen. Und ich muss auch sagen, an dem Tag habe ich wahrscheinlich die meisten Kontakte gehabt von uns allen.
Mhm.
Weil dieses so kurzer Wurf an den Dings absinken lassen, so rumleiern, so, das war irgendwie mein Ding, ne? Ich habe dann so ganz viel 16, 17 Zentimeter Köder geangelt.
Ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Trick, haben wir uns später auch festgestellt.
Und ich hatte
das kleine, um es dann zu bringen, das kleine Köder sehr gut funktioniert haben.
Genau, genau. Das wurde uns aber auch prophezeit, ne? Also
ja, aber so klein?
Ja, doch, mir schon. Also ich kenn's sowohl von Nee, ich sage jetzt keine Gewässer und auch keine Leute, aber auch in Holland ist oftmals ist das auch der Key to Success, das Hechtangeln. Ich kenne berühmte Angler.
Ja, weil die da halt jeden Köder zwischen 18 und 25 Zentimeter mit Vornamen kennen.
Ja, aber ja, ja, klar. Ja,
eigentlich nicht so.
Oder? Nee, eigentlich nicht, aber der sagte zu mir, was willst du denn mit einer 90 Gramm Rute hier? Alter, ich habe meine Zanderrute mit zum Hechtangeln. Hm. Da fange ich jetzt auch gleich 1,10 Meter mit. Ja, machen sie dann halt auch. Egal.
Ja, aber das ist schon, da kann man noch ganz kurz drauf angehen, weil das macht wirklich total Spaß. Also man kann da sehr leicht auf Hecht fischen und halt, also es macht auch Sinn, leicht zu fischen, weil irgendwie mit dem groben Gerät dann halt irgendwie zu jiggen, zu faulenzen, ist natürlich auch ein bisschen schwieriger. Und das funktioniert dann halt irgendwie mit, sag mal, 60, 70, 80 Gramm Ruten tendenziell besser als mit dem großen Besteck.
Ja.
So, und auch nicht zu dicke Schnur und so.
Ja, genau.
Ich glaube, so an der Z Plus hier, unser Sample, da hatte ich dann, glaube ich, die Stroft in 13 Kilo. Also so fein fische ich sonst nie auf Hecht.
Ne? Ich glaube, ich habe auch das meiste mit einer 90 Gramm Rute mit einer, ich weiß nicht, wie viel Kilo, 15 Kilo Schnur oder so gemacht. Ne? Das war auch jetzt keine mega krasse Schnur. Ne? Ja, ein bisschen mehr Tracker, ist auch egal, aber auf jeden Fall habe ich auch eher fein geangelt fürs Hechtangeln.
Und das denkt man so nicht, ne? So Riesengewässer und hier Flachwasser und Plateaus, dies, das. Und dann denkt man eigentlich, okay, da musst du halt die großen Schlappen auspacken.
Ja.
Nee, muss man gar nicht.
Ich hatte drei Situationen an dem Tag, die ich witzig fand. Also der Tag ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich den geil fand, der war schön abwechslungsreich. Es war irgendwie für mich irgendwie für den Kopf besser gefühlt so. Also wir waren ja in diesen Buchten, wir haben Barsch geangelt, wir haben Zander. Ich habe dann in dieser Zanderbucht noch Barsche getwitcht am Ufer. Es hat ganz gut funktioniert, das war ganz witzig. Waren ja so kleine Pümmelfische, ne? Bis irgendwie Mitte 20, ganz witzig, aber war wenigstens mal ein Fischfang, ne? Nichtsdestotrotz hatte ich drei witzige Situationen, die ich mal erzählen will. Die eine war, dass ich einen Nachläufer von einem großen Fisch hatte. Und dann die klassische Figure 8 gemacht hat. Wie hast du gesagt, was hat Niklas Bauer gesagt bei
Figure 8 that motherfucker.
Figure 8 that motherfucker, genau, das habe ich gemacht. Thomas hat dann hinterher gesagt.
Wie hieß der Film noch? Mountain Mamas? War es der?
Ja, irgendwie sowas.
Ich glaube.
Hat Thomas noch gesagt. Das war eine Finger 9, Alter. Aber der Fisch ist hinterhergekommen, er hat aber nicht gebissen. Aber trotzdem ist er halt die 8 mitgeschwommen, das war ganz witzig, war leider auch ein ziemlich großer Fisch, keine Ahnung. Die zweite Situation war, dass ich beim Quatschen mit Thomas den Köder im Wasser hängen lassen habe, dann so eine Klassiker, kennen vielleicht auch viele Leute, dann hängt so der Paddletail noch ins Wasser, dann habe ich ihn so hochgenommen und in dem Moment ist der Hecht hinterher geschossen. Das war die zweite Situation und die eigentlich lustigste Situation war.
Ja, aber ihr seht schon, deswegen machen wir halt auch einen Podcast. Ja? Andere Leute hätten auf diesem Boot 2 bis 4 GoPros und dann, wie heißt dieses Ding, Insta360 oder
ja,
so.
Ja, ja.
Und hätten das halt alles so geil dokumentiert.
Ja.
Und du denkst dir das halt alles aus.
Ich denke, genau, ich habe mich nicht genau, ich denke, mit scheiß Podcast machen aus. Pass auf, nein, und dann, die letzte Situation war so geil, da haben wir den letzten Spot, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, gefischt, wo so 2 Steininseln nebeneinander waren. Euer Boot war so links und wir waren rechts.
Ah.
Und dann haben wir so zwischen diese Inseln geworfen und da meinte ich doch irgendwo so, ich habe einen Hänger. Das fühlt sich an wie ein Baum. Und während ich so voll am Ruppen bin in diesem Baum, sagt Thomas neben mir so ganz trocken, so mal, Maga, bist du dumm oder was? Wo soll denn hier ein Baum herkommen? Guck mal, das sind alles nur Steine und Felsen. Und in dem Moment gucke ich ins Wasser und sehe halt nur, wie ich halt so ein 90-Plus-Hecht ans Boot kurbel, der den Köder hinten einfach nur so den Schwanz überbissen hat, aber nicht am Haken hing und quasi nur den Gummifisch festgehalten hat und dann so ganz langsam vorm Boot das Maul aufgemacht hat, den Köder so rausfallen lassen hat und abgedreht ist. Das ist so geil, Thomas. Bist du dumm oder was? Wo soll denn hier ein Baum herkommen? Guck dich mal um, das sind alles nur Steine. Hast du hier irgendwo einen Baum gesehen in der letzten halben Stunde? Oh Mann, das war sehr witzig. Ja. Was gibt es zu dem Tag noch zu sagen? Ich glaube nicht mehr viel. Also, ne?
War das nicht mein schlimmster Tag tatsächlich? Ich glaube, das war nicht schon der Tag?
Nee,
Tag
das war dann danach, das war dann die Tage, da kommen wir jetzt zu.
Ach, stimmt, die Ecke haben wir zweimal befischt. Ne?
Genau, an dem Tag ist uns eine Sache aber bewusst geworden, wie krass.
Ach nee, dann Stein ging ja gut, das stimmt ja.
Wie hart wir in Absurdistan unterwegs waren. Ich glaube, du hast es bei unserer ersten Aufnahme, die wir gemacht haben, nämlich ganz schön zusammengefasst, so relativ philosophisch auch. Wir haben uns an dem Tag vorher, haben wir die ganze Zeit nur gelabert, Meter, Meter plus, Meter, Meter, Meter. Und es ging immer nur um diesen Meter.
Heute auch schon.
Heute auch schon, ja, klar. Und es ging immer nur darum, den Meter zu fangen. Und die Frage ist ja eigentlich, an so einem Tag wie dem letzten, der ein geiler Angeltag war, aber wo kein Meter gekommen ist und alle nicht so viele Fische gefangen haben, war es trotzdem ein geiler Angeltag. Voll. Und dass es eigentlich total absurd ist, sich an dieser Größe festzuklammern. Und B, ist immer die Frage, was ist denn jetzt geil? Also ich fange lieber 10 Fische. Und ich glaube, du fängst lieber einen großen. Oder zwei.
Kommt doch an, wie groß.
Ja, genau, das ist es, ne? Ja, siehst du?
Aber ich bin vollkommen bei dir. Also ich glaube, das geht den meisten von uns so, ne? Dass man sich halt nicht wirklich von diesem höher, schneller, weiter Ding losmachen kann. So sind wir halt einfach sozialisiert. Und wenn man dann halt irgendwie am ersten richtigen Tag so einen geilen Tag hat, unter 3 oder 4 Meter Fische rauskommen und dann irgendwie 1-2 Tage später nochmal, dann setzt man sich natürlich andere Ziele und sagt dann halt, okay, jetzt ist das Ziel irgendwie der 1,10 Meter plus. So.
Ja.
Das finde ich auch normal, so, aber halt, dass halt dann ein Tag doof ist, so, wenn man halt diesen Fisch nicht fängt, das hatte ich da halt nicht. So, aber trotzdem hatte ich dann am Folgetag, glaube ich, die ersten 8 Stunden des Tages, vielleicht waren es auch 10, keine Ahnung, nicht ein Biss.
Ich habe es aufgeschrieben. Waren 8.
Und da denkt man schon, Alter, das ist eine Scheiße. Und dann verschiebt sich halt einfach wirklich so die Zielsetzung, weil ich wollte da fest nach Schweden zum Hechtangeln. Und habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Und in Schweden dann irgendwie zu schneidern, ist halt einfach Scheiße. Da hast du keinen Bock drauf.
Ja, frag mich mal, was ich die ersten 2 Tage gemacht habe, Alter.
Ja, aber bei dir ist das Problem die Zielsetzung. Also wenn du dir einen Biss wünschst,
ja,
dann kriegst du halt auch einen Biss.
Ja, geil.
Und wenn du dir einen Aussteiger wünschst, ja, dann kriegst du halt auch einen Aussteiger. Aber ich wollte halt die 1,10 Meter plus, den habe ich nicht gekriegt. Dementsprechend kann ich ja wohl schlechte Laune haben.
Ja.
Nee, natürlich nicht. Ich wollte dann halt einfach nur nicht, ich wollte irgendwie, ne, mit der anderen Erwartungshaltung reingegangen und nach 8-9 Stunden ohne Kontakt, habe ich mir dann auch so einen Lütten-Beta ran gemacht, also auch noch einen schlanken, 15 Zentimeter oder so, der auch so ein bisschen in diesem dunklen Barsch-Design war, ne, was bei dir gut funktioniert hat.
Ja.
Und ich glaube, den hatte Marco mir mal geschenkt von Monarch Doc oder so. Kennt kein Mensch. Und noch nie gefischt, erster Spot und dann irgendwie so Mitte 80er. Und ich war so dankbar über diesen Fisch.
Alter. Genau, dazu muss man sagen, dass du in der Nacht Schüttelfrost gekriegt hast und du warst schweinekrank. Genau, und du bist.
Aber ich war total selber schuld, Alter. Weißt du warum?
Nee.
Hatte ich das erzählt?
Nein.
Ich habe den ganzen Tag in nassen Füßen geangelt.
Nicht dein Ernst?
Naja, ich hatte meine Musso MPX-Hose nicht über meine Stiefel gemacht.
Ja.
Und hat das so doll geregnet, der einen Tag?
Nee, aber das war von der Welle.
Ja, und dann ist halt von meinem Anzug halt ordentlich Wasser in den Schuh gelaufen. Ja. Und dann hatte ich halt den ganzen Tag nasse Füße.
Ich
habe mich auch nicht drum gekümmert. Ich habe es halt einfach so sein lassen.
Ach, das
und habe dann halt den ganzen Tag mit nassen Füßen geangelt.
Darf ich dir ganz kurz sagen, dass du ein richtiger Idiot bist?
Ja. Das wusste ich gar nicht.
Da bist du nicht der Erste.
Tulli, Alter.
Ja, richtig,
Alter. Ich erzähle eben noch, wie geil die Musto-Sachen und
so. Muss man halt auch über die Schuhe machen, wenn man sitzt.
Ja, geil. Also nee, aber man muss jetzt ganz kurz sagen, Tag 5 und 6 waren eigentlich davon geprägt, dass du krank warst. Dir ging es echt nicht gut.
Du hast Schüttelfrost gehabt, du hast wenig geschlafen und hast deine Tage mit Ibuprofen gestartet und dich aufs Boot geschleppt und trotzdem gekämpft. Und dann bist du nämlich genau in die Situation gekommen. Ne? Du hast dich aufs Boot gequält, hast auf Ibuprofen 8 Stunden durchgebissen, Alter, ohne Biss. Und dann wird nämlich plötzlich dieses, noch 1 Meter, Alter, und hier noch 1 Meter 8 und 1,09 Meter
ja,
und bla bla. Aus dem wird dann plötzlich so, boah, ich will einfach nur einen Biss haben. Ne?
Bitte, bitte, lieber Gott, gib mir eine Fritte.
Ja, genau. Also das fand ich ganz, ganz interessant, dass dann plötzlich das Angeln sich so verändert hat, ne?
Ja, und das geht dann halt auch einfach schnell. Also innerhalb, was sind denn so ein paar Stunden? So,
ja,
also
genau.
Das ist ja nichts, ne? Aber dann kam ja der Fisch, der mich entschneidert hat, und bupp, ja, war sein Wiederkommen. eine Bucht noch so, wurde ja, schon langsam schummrig. Unser Henrik, der kann ja auch durchziehen. Hatte ich, glaube ich, jetzt bei Instagram dicht am Fisch natürlich. Folgt ihr sicherlich alle. Glaube ich, auch schon so kurz skizziert und beschrieben. Und dann haben wir noch eine letzte Bucht angefischt. Und dann hatte ich nämlich auch so einen Draufhänger.
Mhm.
So, es war auch kein Biss. Die waren ganz zickig. Ich habe keine Ahnung, was da los war.
Festgehalten, ne?
Ja, und na, zum Glück kam der raus. So, und das war dann halt auch ein...
Meter eins, habe ich aufgeschrieben. Hm, herzlichen Glückwunsch.
Danke. Nee, aber halt, das ist dann, ne, erstmal dieses der Wechsel der Zielsetzung und was man sich so wünscht und so. Und so, das war so das eine Topic und das andere Thema war dann halt sowas wie, okay, manchmal wird man halt auch einfach fürs Durchziehen belohnt.
Genau.
So, und dann noch zwei gute Fische hinten rausgekommen.
Ja, genau.
Und ja, dass der dann halt auch noch auf die eigene Route kam und so, das war dann halt richtig stark.
Ja.
Aber es war ein totaler Lappen. Ich weiß nicht, der Drill hat ungefähr 10 Sekunden gedauert an einer 80-Gramm-Route.
Ja, so ein Aal, ne? Der hatte vielleicht...
Naja, ging eigentlich. Das war normale Statur, aber weiß ich nicht. War, hatte keinen Bock.
Ja, an dem Tag habe ich zum Beispiel auch nochmal so einen witzigen Move gemacht. Da habe ich auch so mit Thomas geredet, irgendwie, hier, pass auf, ich mache jetzt hier nochmal so einen witzigen Unterhandwurf, pass mal auf, hier so ein Schlenz aus dem Zack, und habe ich so einen Biss auf Ansage gehabt. Aber hab den wieder einen Aussteiger gehabt. Also ich habe wirklich die schlechteste Bissausbeute von uns allen gehabt, ne? Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich habe mir auf jeden Fall diese Hakenschärf-Psychose von Thomas, habe ich mir komplett auch angeeignet. Also dazu muss man. Ja, Thomas.
Ich habe mich die ersten Tage immer gefragt. Was macht Thomas denn da? Also der hat dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten geangelt, so wenn wir so in Sichtweite waren und dann war der irgendwie für 5 Minuten wieder am Boot verschwunden gefühlt. So, und da hatte wieder 10 Minuten geangelt, war wieder für 2 Minuten weg. So, und der hat dann halt immer seine Haken geschleppt.
Der hat wirklich, Thomas wirft, denn sobald der einen Fehlkontakt hat oder einen Stein berührt hat, das sagt er aber auch selber, das ist schon fast pathologisch bei ihm, schärft er seine Haken nach. Ich kenne das ja von ihm auch, wenn wir hier auf dem Fluss sind oder so, ne? Also Thomas schärft immer, der hat immer scharfe Haken, Alter.
Ist auch gut, habe ich manchmal nicht. Ich hau einfach nur noch doller an.
Ja, siehst du, und ich mach beides nicht richtig. Ich habe stumpfe Haken und hau nicht an und wundere mich dann, wo ich die Fische nicht fange. Nee, aber ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Haken angespitzt wie da. Gut, musst du auch wirklich mit den ganzen Steinkontakten, die du hast. Ja. Ne? Also das kann ich auch jedem empfehlen. Nehmt euch A, gute Haken und B, nehmt euch einen Schärfer mit.
Und haut doll an.
Ja, kann ich nicht mitreden. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so auf Ansage. Also Thomas, pass auf, wir driften jetzt hier so lang. Dann mache ich so einen Unterhandschlenz dahin. Dann lasse ich den Köder hier so fallen. Jetzt mache ich einen Bügel zu. Dann kurbel ich dreimal, bam. Und dann hätte ich wirklich den Fisch drauf. Ne? Ich bin sich. Aber natürlich, wie immer, nicht gekriegt.
Aber auf der GoPro.
Die ich nicht um hatte. Ich hatte eine GoPro mit einem
Chest-Mount
mit und alles, ne? Ich habe die nur nicht angemacht.
Ja, ja.
Weil also, wir DRF-Content-Kings,
Alter. Wir sind Content-Kings. Aber hier Mariagerfjord war ja auch noch dabei. Ich erinnere mich noch an die Mefo-Sessions da, wo wir uns wirklich dumm und dusselig gefangen haben. Dutzende Meerforellen. Da der Digga, lass doch mal bei Insta Live gehen.
Ja, ja.
Wupp, eine Stunde lang kein Fisch.
Ja.
Und vorher halt, ich weiß nicht, 5 in 15 Minuten.
Ja, ja.
Unfassbar.
Ich würde ganz gerne nochmal darüber sprechen, erstmal kurz Achim müssen wir, glaube ich, mal den Leuten, der Name ist jetzt ein paar Mal gefallen, wir sind nämlich am 5. Tag dann auch endlich nach Eckenäs reingefahren.
Ja,
da müssen wir drüber sprechen.
Erstmal Achim, falls du es hörst. Moin.
Ja.
Achim war schon, ich weiß nicht wie häufig, aber ganz häufig am Wennern. Der liebt diesen See, was ich auch nach dem Eintritt schon sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und Achim betreibt einen Angelladen in der Nähe von Münster. Hechtfreunde Münsterland, glaube ich.
Ja.
Und Achim hat jetzt übrigens auch die Z1 im Laden. Die könnt ihr euch da bei ihm angucken.
Ach, guck.
Und guck an.
Wusste ich gar nicht.
Ja, stimmt, ne? Nee, noch gar nicht erzählt. Und Achim, super netter Typ. Und weil der halt schon so häufig da war, hat er halt so diese Eingänge in diese Archipele geplottet. Und ja, da macht es natürlich Sinn, dem dann in Kette hinterherzufahren, wenn man halt in so einen, ja, ganz, in die ganz, ganz, ganz gefährlichen Bereiche reinfährt, wo es halt echt wohl nur teilweise einen Bereich von 5-10 Metern gibt, wo man langfahren kann und bei einem anderen fährst du die Schraube ab.
So. Genau, also das ist tatsächlich so, Achim hat dann über die Jahre auf seinem Echolot die Bereiche nochmal selber gemappt und das musst du da halt auch haben. Ne? Wir sind dann mit, ich glaube, Achim hat ja auch noch Leute dabei gehabt mit Booten. Ich glaube, mit 5 Booten oder 4 Booten sind wir hintereinander wie an so einer Perlenkette aufgezogen, dann hinter Achim hergefahren, in dieses Inselarchipel in Ekenäs reingefahren und waren dann auf einmal von diesem roughen draußen geht's ab. Das waren dann die Spots, die so einmal so heftig geliefert haben am Dienstag. Die haben dann gar nicht geliefert an dem Tag. Dann sind wir halt reingefahren in das Archipel und dann war man irgendwie von diesem roughen draußen, viel Wind und kalt, ne? Also wir hatten 20 Grad, aber 2,5 Grad Wassertemperatur draußen. Aber irgendwie kalten Wind und es war anstrengend irgendwie. Und dann waren wir auf einmal da drinnen in diesem Archipel, ne? Und dann war da plötzlich dann so eine wunderschöne Bucht und Ententeich, ne? Und dann war da auf einmal das Haus von Patterson und Findus und so. Das war so richtig geil, ne?
Und ja, wir fahren da rein und irgendwie gefühlt so nach 5 Minuten alle die dicken Klamotten aus und ein Pulli oder T-Shirt gefischt. Und Thomas fragt noch, ja, Henrik, wo steht denn der, was meinte er?
Der Meter 20.
Wo steht denn der Meter 20? Und da meinte Henrik, da und da vor dem roten Haus,
ja,
da ist so ein tiefes Loch, da müsst ihr hin und da steht ein Digger.
Ja.
Und das musst du erzählen.
Genau, da sind Achim und sein Bootspartner Felix sind dann schon ein bisschen nervös geworden, haben wir gemerkt. Und sneakten sich dann auch in so unsere Richtung. Es stellte sich dann hinterher raus, dass die nämlich die Tage vorher da einen Nachläufer von einem großen Fisch hatten. So, und dann hat Thomas da irgendwie aus der Ecke so eine Fritte rausgepult, so eine 50er oder 40er, so einen ganz kleinen Fisch. Und ich habe da noch Barsche gesehen, habe die versucht anzutwitschen, das ist auch nichts geworden. Und denn knallte es halt neben uns und der Felix bei Achim auf dem Boot hat dann 1,14 Meter oder so.
Ne, 1,10 Meter, glaube ich.
1,11 Meter, irgendwas, aber auf jeden Fall.
Ja, ich glaube 1,10 Meter.
Über 1,10 Meter war das. Warte mal, habe ich mir das hier aufgeschrieben?
Na, war auf jeden Fall ein endgeiler Fisch, auch auf so ein, weiß nicht, 15 Zentimeter Bait oder so.
Das war auch ein Computer, glaube ich, ne?
Ne.
Sicher?
Ja.
Sehr, sehr. Nee, das war, das, ich glaube, das war ein Cupido, wirklich.
I don't think so.
Egal. Felix, wenn du das hier hörst und siehst, meld dich.
Siehst vor allem.
Stimmt. Wenn du das hier hörst, dann sag nochmal Bescheid bitte. Ich glaube, es war ein Cupido. Und er hat sich die nochmal extra nachgekauft oder so.
Oder
irgendwas hat er erzählt. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er da diesen großen Fisch gefangen und pipapo und Henrik ist dann mit dir dann noch so rumgekommen.
Also an der Stelle, die Henrik euch vorgegeben hat, stellt euch dahin, angelt da,
ja,
fangt
ja
den Fisch und ihr fangt an Barsche zu zwitschen.
Ich habe Barsche gezwitscht, weil ich wieder nicht abwarten konnte und mal einen Fisch fangen wollte. Wie er mich anguckt, weil ich anfange, auf so einem krassen Hechtgewässer Barsche zu angeln. Und ich wollte auch mal.
Und so halt blöde, so ein unbefischter, so ein jungfräulicher Spot in diesem perfekten Archipel. Und du weißt, dass da so ein Loch ist, wo 3 Tage vorher halt eine Maschine als Nachläufer unterwegs war.
Das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja nicht.
Doch, wussten wir.
Nee.
Doch, doch schon.
Nee.
Das ist Henrik fragen.
Ja.
Also das war eigentlich so Silbertablett und du musst das Ding eigentlich nur noch pflücken. So. Und dann so, man.
Ja.
Manchmal sind es die kleinen Entscheidungen.
Ja.
Aber er hätte auch getwitcht auf den Barschkühler einsteigen können. Hätte auch passieren können.
So. Nichtsdestotrotz haben Thomas und ich dann in dieser Ecke noch ein paar geile Hechte gefangen. Ihr wart da auch so ein bisschen rumcruisen, habt, glaube ich, nichts gefangen, ne?
Nee, das war richtig übel. Wir sind noch in so eine Bucht gefahren, wo ich meinte, Alter, in der Bucht ist immer was.
Ja.
Ich so die Fliege ausgepackt, richtig schön, so überall Schilf, so geil beleuchtet, irgendwie wunderschönes Licht und so. Bob, nicht ein Zupper. Rausgefahren, irgendwie, wer die Insta-Stories gesehen hat, und, da war gerade Seeadler-Flugshow, da waren irgendwie 5 Seeadler, die da rumgepiekt sind und so, wunderschön alles. Kein Zupper. So, Funkgerät angeworfen, was geht über euch? Ja, wir hatten da noch ein paar und da noch einer und eben kam noch mal einer und so. Also ihr hattet richtig gut gefangen. Ja,
wir hatten eine nette Frequenz, und, genau.
Genau, wir sind dann irgendwie noch mal ein bisschen rausgefahren und haben draußen noch mal versucht, irgendwie auf Dicke zu angeln, in Anführungsstrichen. Und kamen dann aber zurück. Und dann war es, glaube ich, das ja, gefühlt das erste Mal, dass unsere Boote so dicht nebeneinander standen, einfach 10 Meter oder so.
Nicht mal, ja. Dass wir einfach quatschen konnten und
Plan machen konnten.
Plan machen konnten. Was machen wir jetzt noch? Und dann kamen die berühmten Extrawürfe.
Genau, so die Bonuswürfe, ne? Man kann eigentlich immer angeln. Mhm. Also das Prinzip, ne, gegessen und gepinkelt wird nur beim Fahren.
Ja.
Nee, zweiteres natürlich nicht. Naja, und da haben wir halt geschnackt und einen Plan gemacht und Thomas macht diese Bonuswürfe und zuppelt dann halt noch einen richtig geilen Fisch raus. Und halt auch einen Meter.
Meter, ja. Meter 1, glaube ich, war das.
Ja,
und das während halt wir uns
in dieser Bucht haben, da.
Ne? Also, genau, in dieser Bucht, das war so geil.
Ja, es war halt richtig gut, dass wir da einfach zu viert diesen Moment teilen konnten. So, und
ja,
wir
das
halt einfach total live gesehen haben. Und ja, irgendwie, ich habe seine Route gesehen, als der da reingetockt ist. Also das war schon stark.
Oh, krass, das ist jetzt 7 Wochen her.
Mhm.
Ungefähr 7, 8 Wochen. Ich hab, das war so geil, ne?
Ich hab, oh.
Naja,
na, wir reden, wobei du hast das schon relativ safe gemacht, ne? Dass du nächstes Jahr wieder am Start bist, ne?
Ich hab's komplett safe. Ich hab, die Chefin hier zu Hause hat das freigegeben.
Schon mit der Unterschrift auch und so?
Ja, ja. Und der Herr Professor hat auch eingeloggt und der andere Mann hat gebucht schon.
So. Mhm. Ja, führt wohl wahrscheinlich auch für mich keinen Weg dran vorbei.
Ich denke nicht.
Mhm.
In diesem,
bist du zu Ende mit deinem Latein, oder?
Nein, ich bin mit meinem Latein lange nicht am Ende. Wir müssen nochmal darüber reden, was so, warum diese Geschichte, also Tag 5 und 6, waren ja geprägt von deiner schweren Krankheit.
Ja,
die du also,
ich mit Bier und
Ibuprofen, gefühlt. Genau.
Ja, sehr, sehr wenig Bier, leider. Aber die Ibus, die gab es, glaube ich, an Tag 4 vorher schon aufgrund der Rückenschmerzen.
Genau.
Ja, aber es war halt einfach doof, so einfach nicht gepennt, Schüttelfrost und so. Es war halt einfach Unwohlsein. Aber wenn man dann so ein bisschen Adrenalin hat, dann also dann braucht man einfach häufiger ein bisschen Adrenalin und dann geht das alles.
Und Adrenalin kriegt man unter anderem durch Aktion, wenn man versucht, sich in Bereiche rein zu sneaken, wo man weiß, da ist es gefährlich, da sind diese berühmten Felsen und Achim ist nicht dabei.
Mhm.
Und dann dreht sich Thomas mit dem Funkgerät, Thomas sag ich schon, Hendrik ist vorgefahren, gesagt, ich war hier schon mal, ich fahre rein, ihr fahrt mir hinterher.
Ich kenne mich hier aus. Ne? Hier sind Steine.
Hier sind Steine. Er dreht sich um, guckt mich an, sagt ins Funkgerät, Achtung, hier sind Steine.
Und wir saßen auf dem Stein. Ich konnte das Geräusch ganz kurz nicht zuordnen und guckte dann halt so übers Boot so und sehe halt einfach, dass wir vorne, hinten, links, rechts, überall halt einfach einen Stein unter uns hatten. Also richtig raufgefahren. Zum Glück waren wir langsam.
Ja, ihr wart zum Glück langsam und zum Glück ist das Boot zum Stehen gekommen, bevor die Schraube angekommen ist am Stein.
Mhm.
Und dann haben wir euch erstmal von diesem Stein runtergezogen.
Ich hatte zuerst ein bisschen Wackelage probiert,
ja.
Aber Christoph ist immer ganz fantastisch vorbereitet bei solchen Sachen. Der hatte Seile dabei und wusste genau, wie es geht und so und wo festmachen und so.
Mhm.
Hat er professionell gelöst. Das ging dann auch relativ gut und flott. Und ich kann mich aber noch an die Frage erinnern, ich weiß nicht, Hendrik hat die, glaube ich, gestellt. Woran erkennt er denn, dass wir ein Loch im Boot haben?
Dann habe ich euch gesagt, wenn Wasser drin ist.
Ja, aber du meintest halt auch so daddy-like, ja, ich gucke zwischendurch mal so eure Wassersäule an.
Ja, habe ich wirklich angeguckt. Ich habe mir gemerkt, wo euer, also wie tief euer Boot anhand des Echolotgebers von hinten konnte ich mal so sehen, ne, wo eure Wasserlinie ist, wenn ihr da beide drauf seid. Und wenn das jetzt irgendwie 10 Zentimeter mehr geworden wäre, dann hätte ich gesagt, so, wir fahren jetzt mal an Land.
Dann hättest du die Kamera rausgeholt und hätten es gefilmt.
Ja, so langsam hinterher euch hergefahren, wäre ich dann. Das, ja, das sind 20 Zentimeter, gleich läuft's rein. Nee, aber es war ganz witzig. Dann habt ihr euch auf jeden Fall.
Ja, weil es halt gut ausgegangen ist, ne? Aber eigentlich ist eine Situation, die nicht so cool ist, so definitiv.
Zumindest, aber das war am Donnerstag. Und am Freitag, als wir dann ja da in Eckenhessen nochmal waren, waren wir vorher nochmal auf den Plateaus und da kam so ein Flugzeug über den See geflogen.
Das war krass.
Eine schwedische Militärmaschine.
Boah, da muss man sich angucken.
Und dann
die war halt gefühlt nur so 300 Meter hoch.
Nicht mal, die war locker 100, nicht höher als 100 Meter, die war richtig, richtig
flach. Ich glaube, da ist so eine Militärflugzeug-Teststrecke oder sowas.
Das Übungsgebiet auf jeden Fall, ja.
Und dann ballerte dieses Riesending auf uns zu und ich sagte nur, Alter, Henry, guck mal, guck genau auf uns zu. Und er guckt so hoch. Oh, krass. Und er so, das altbekannte Geräusch. Und auf diesem Plateau war ein Stein, der halt, ich weiß nicht, einen halben Meter unter der Wasseroberfläche war. Und genau den kannten wir schon. Ja? Und genau den haben wir dann aber mit dem Bugmotor getroffen.
Und dann hat sich der Bugmotor so geil aus eurem Bug, aus der Plattform vorne rausgerissen. Ich habe erst gedacht, wie können denn diese Leute, die das Boot zusammengewichst haben, so dumm sein und mit Spacksschrauben den Bugmotor da einfach ins GFK drehen, ne? Und hinterher ist mir aber eingefallen, es war das einzig Richtige, weil ihr hättet sonst den Motor kaputt gemacht oder euch das GFK zerbrochen. Deswegen wissen die, glaube ich, schon, warum die das so dumm daran geschraubt haben.
Die also wissen, euer wie Motor, smart ihre
Gäste ja, sind. Ja, genau. Die wissen, was die für Füchse haben da, die mit dem Boden fahren. Wir habt ihr an zwei Tagen halt zweimal das Boot mit Steinkontakten versehen und das sagt aber auch nochmal, wie gefährlich das ist, ne? Also in diesem.
Ja, das war einfach nur doof.
In diesem Eckennest-Ding.
Aber es war beides nur blöd. Also beim ersten Mal hätte ich meine, Henrik dreht sich um, ich hätte besser nach vorne gucken müssen. Also ja. Henrik mir auch sagen müssen, ne, guck mal hier. Und beim zweiten Mal da dieses, ein Flugzeug. Das hat sich natürlich dann auch schnell rumgesprochen, weil wir natürlich auch gesagt haben, du, wir haben da ein kleines Problem. Vier von den sechs Schrauben sind rausgebrochen. Wir hatten den übrigens mit dem Seil festgebunden, hatten ein bisschen Angst, dass er runterfällt und so. Und weil es ein windiger Tag war, war man auch ein bisschen limitiert an diesem Angeltag. Ja, bitte.
Können wir festhalten, dass wir Werkzeug gehabt hätten, um das zu reparieren? Das Problem war nur, dass das auf einer mit Kota Montageplatte war und wir an die Montageplatte nicht raufkamen, weil der Bugmotor mit einem Schloss gesichert war, für das wir keinen Schlüssel hatten. Und hätten wir den Bugmotor abmachen können, hätten Thomas und ich euch mit einem Schraubendreher, die wir dabei gehabt hätten.
Deswegen haben wir überlegt, ob wir das Schloss knacken.
Ne? Ja, genau.
Ja, also es war auch nicht so wild, ist letztendlich nicht kaputt gegangen. Die Reparatur hat uns genau eine Flasche Gin, glaube ich, gekostet.
Ja.
Die wir eh nicht mehr brauchten. Also wirklich Glück im Unglück so. Und ja, so viel zum Thema, man kennt sich da aus und dann passiert am nächsten.
Also ich habe mir das mal angeguckt. War
beides halt doof. So.
Da diese Dinger, wo Achim uns reingezogen hat nach Eckenes, ne, diese Linie, die wir da gefahren sind, da war es, wenn du links und rechts geguckt hast, wirklich, du bist auf 7 Meter gefahren und auf einmal waren 10 Zentimeter unter der Wasseroberfläche halt Steine, ne? Mhm. Also dann wirklich, wir sind da so 2-3 Meter dran vorbeigefahren. Ne? Das ist knappe Scheiße, das ist wirklich. Also Thomas und ich haben das dann auch so gemacht, dass er vorne mit einer Polbrille im Bug gestanden hat und dann rausgeguckt hat und gesagt hat, so, jo, links, rechts oder am besten immer auf die Hindernisse gezeigt hat, dass ich dran vorbeifahren konnte. Ne? Das war schon uncool. So, pass auf, jetzt haben wir über Donnerstag und Freitag geredet. Es war Freitag ja auch der letzte Angeltag. Und wir haben dann nochmal so einigermaßen cool gefangen. Und am Ende hatten wir Ententeich, einen wunderschönen Sonnenuntergang am letzten Angelabend. Und eine Sache ist nämlich nicht passiert.
Ja.
Ich hatte immer noch nicht den Meterfisch gefangen. Und dann habe ich all meinen Mut, all meine Motivation und all meine Kraft, die ich noch hatte. Ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt auch einfach nur noch wie ein Stück kaputte Scheiße. Er reicht mir gerade die Hand. Und Sören auch. Und wir waren einfach kaputt und alle durch. Und ich habe nochmal gesagt, so jetzt kommen wir los jetzt. Ich baller jetzt noch ein Decken raus. So, wir fahren jetzt nochmal in die Mitte dieses Sees auf Rückweg. Und dann auf diese Plateaus, wo die großen Fische sind. Und dann baller ich da jetzt einen raus. Und so motiviert, wie ich war, stellten wir dann fest, unsere Bugmotor-Batterie
leer. Ne?
Und euer Bugmotor hing auf 7:30. Das heißt, den Driftsack, den wir euch geben wollten eigentlich von uns, den konnten wir euch nicht geben, den brauchten wir dann. Und dann sind wir auf diese Plateaus geballert und Achim ist nochmal damit hingekommen und ein Boot aus Achims Crew auch und ihr wart auch noch mit da. Und dann haben Thomas und ich eine Drift nach der anderen da angesetzt und ich habe so die Zähne zusammen.
Ja, ihr habt nochmal gefightet. Sagen.
Ich habe wirklich gefightet, ne? Und ich habe alles gegen meinen ADHS getan, was man machen konnte und habe überhaupt versucht zu vertrauen. Ich habe den Köder rangemacht, der richtig geliefert hat die Tage. Und ich habe mich dahingestellt und gebissen und gebissen. Und irgendwann war es sogar so weit, dass ihr alle nicht mehr geangelt habt. Und ich war der Einzige, der noch die letzte Drift nochmal angesetzt hat und nochmal geangelt hat. Und dann hatte ich diesen schönen Mental Breakdown. Der war eigentlich auch geil, oder? Also ihr müsst euch das Setting so vorstellen. Zu drei Seiten sieht man kein Ufer mehr. Die Sonne geht unter. Ententeich. Alle sind irgendwie euphorisiert und so eine komische Stimmung. Ich war so ein bisschen overexcited. Für mich war es ein riesengroßes Abenteuer. Ich habe zu meiner Frau am Telefon gesagt, das war wie ein Abenteuerfilm, der nicht aufgehört hat. Ne? Also so ein Film, der nicht zu Ende war, weil es einfach so krass war. Alles war krass. Die Natur war krass, der See war krass.
Die Länge der Sonne.
Die Fische waren krass. Die Länge der Sonnenuntergänge war krass. Das Lightbier war krass. Nee, keine Ahnung. Aber es war irgendwie alles so krass so, ne? Die Unterkunft war krass, das Essen war super und es war alles so intensiv, ne? Und dann irgendwann bin ich halt auf die Knie gefallen, auf dem Castingdeck, auf dem Boot gekniet und hab dann so theatralisch irgendwann über diesen See gerufen. So, wie dumm sind wir eigentlich? Wie kann man so scheiße sein? Wir schinden uns hier, sind jeden Tag 13, 14 Stunden auf Ibuprofen, auf diesem scheiß Teich, um irgendwelche Kackfische zu fangen, die nicht wissen, ob sie ein Krokodil oder eine Ente sein wollen, um dann ein Kackfoto zu machen und den Kackvieh hier wieder reinzuschmeißen. Wie dumm sind wir eigentlich und so, ne? Und warum kommt denn jetzt hier kein Fisch? Alter, dann habe ich irgendwann den letzten Wurf gemacht und dann musste ich resigniert aufgeben und ohne den Meter vom Werner nach Hause fahren.
Also mich hat es auch berührt tatsächlich, aber dafür kommt halt nächstes Jahr. Und dann halt mit Karacho.
Mit Karamba und Karacho. Meter 20, Digga.
Nee, das ist ja auch doof, ey. Also das, nee, also ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, wenn man sich bei PB so steigert. Also fang halt einfach 5 Meter in der Woche. Ist ja kein Problem. Ja,
ich hab keinen Bock mehr auf 90.
Ende und dann 90er fängst du halt mit dem Meter an, machst Meter 3, 5, 10, 15.
Ja, ich finde es halt interessant, ne, wenn dieser, also sagen mir ja viele, dass wenn dieser Knoten geplatzt ist, dann ist er geplatzt, ne? Ja, und dann fängt, also ich verstehe, was soll denn die Scheiße? Also ich kann dir nicht sagen, wie viele Fische an Hechten ich zwischen 91 und 98 ich schon gefangen habe.
Aber der Meter danach.
Ich habe teilweise ja, ich habe ja auch längere Zeit, war ja mit meinem 96er Zander, den ich mal gefangen habe, größer als der größte Hecht, den ich gefangen habe, ne?
Also, keine Ahnung.
Das
wird sich alles ändern.
Aber, und das wollte ich auch nochmal sagen, das habe ich mir extra nochmal, weil wir an einer anderen Stelle wollte ich drüber reden mit dir, aber da haben wir zu früh abgedriftet. Man darf auch nicht vergessen, dass das, was wir da gemacht haben, das klingt jetzt alles so krass, aus einem simplen Grund, weil das nämlich krass ist. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Nö.
Das ist ja kein normales Angeln, was wir da gemacht haben. Also der See ist geisteskrank.
Ja, kommt drauf an für wen. So,
ja. Ja, ja, klar, kommt drauf an für wen, aber
für also für Papi, der halt so mit seiner Familie hinfährt und dann da ein bisschen angeln will, ist nicht. Aber ich glaube, wenn da irgendwie 4 Angeldudes hinfahren, so, die halt nur angeln wollen, dann sind die halt auch da 12, 13, 14 Stunden
ja, auf dem Wasser. Aber, guck mal, die Holländer, die gleichzeitig mit uns da waren, die haben nicht annähernd so gut gefangen wie wir. Das waren, glaube ich, auch keine Dullis, so, ne? Das war,
offensichtlich doch.
Ja, das sind schon wahrscheinlich.
Ich glaube, die hatten 12 Hechte zu 6 in einer Woche.
Ja.
Und der größte Fisch war 92
oder so. Ja, genau. Und, das muss man nochmal sagen, wir haben jeden Tag da richtig geballert und durchgezogen. Jeden Tag.
Ja, und wir hätten, 11, vielleicht 12, waren wir auch 13, das erste Mal da, also ohne Hendrik
hätten wir da auch reingekackt. Nee, also nicht reingekackt, aber nein, wir hätten nicht annähernd so viele Fische gefangen.
Auf jeden Fall viel größere Fische gefangen.
Weil er die nicht gefangen hätte. Nein, aber man muss mal nochmal echt sagen, also wir haben wirklich durchgezogen. Wir hatten Schmerzen, wir haben auf einem See geangelt, wo das möglich ist überhaupt, was wir da gemacht haben, ne, und solche Fische überhaupt drin sind. Wir haben nichts von dem Land gesehen, wir haben kaum geschlafen. Also, ich weiß nicht, ihr wart ja nicht mal mit im Supermarkt, ne? Also ich war ja wenigstens noch mit Hendrik war im Supermarkt und an der Tankstelle Benzin holen. Ansonsten waren wir einfach, wir sind in Göteborg von der Fähre gefahren, haben einmal zum Pissen an der Landstraße angehalten, sind dann zum Haus gefahren, haben eine Woche durchgeangelt und sind danach wieder nach Göteborg auf der Fähre gefahren.
Also ohne den letzten Tag, wo wir dann irgendwie Boote abgegeben haben und da irgendwie noch Klönschnack mit dem
Sportfishing
Dalsland
Jungs hatten. Ja, stimmt. Ja, genau. Ne? Ja, ja,
und,
stimmt.
Bei dem wir Haus und Boot gemietet haben. Nette Typen übrigens. Ohne die hätte ich gefühlt nicht einen Schweden gesehen.
Ja, ist so. Genau. Das
aber hallo, ich war ja schon ein paar Mal in Schweden.
Ja.
Und ich habe meinen ersten Elch gesehen. Also relativ nah dran. Ich habe vorher immer welche vom Helikopter gesehen, aber da war ich wirklich nah dran. An der Autobahn einfach.
Assi, Alter, was ist das für Luxusprobleme? Ich habe sonst immer nur in Schweden Elche aus dem Helikopter gesehen. Also du bist so ein Assi, Alter.
Ja, wenn man da ne, irgendwo rausgeflogen wird, um eine Woche lang im Zelt zu schlafen. Bei,
bist du von Sylt aus mit dem Helikopter Schweden geflogen, oder warum?
Nee, nach Sylt. Gut, nachher glauben das Leute noch. Ich wollte sagen, vielleicht nur zum Singen, aber das tue ich natürlich nicht. Das war in Lappland dann zum Angeln.
Zur Bärenjagd.
Mit meinen Sylter Freunden.
Nerzjagd. Oh, Digga, ja, das war, stimmt. Du hast im Adler gesehen, wir haben Elch gesehen.
Biber.
Wir haben Biber gesehen, wir haben...
Wir haben keinen Fisch getötet.
Stimmt.
Ach, deswegen wollte ich in die Zanderbruch. Ne?
Das wäre ganz gut gewesen. Naja.
Nee, also eigentlich ist schon der Anspruch da, Minimum einmal so Fisch zu essen bei so einem Trip. Hat aber leider nicht geklappt.
Ja.
Vielleicht noch eine Sache zu diesen Fischgrößen und Co., das würde ich schon ganz gut finden. Mhm. Also weil viele Leute, die das hören, haben wahrscheinlich vor der Haustür halt einfach Gewässer, in denen halt ein 75er Hecht einfach ein Megafisch ist. So, und
wahrscheinlich,
das ist eh so ein bisschen der Zahn der Zeit. Das höher, schneller, weiter hatten wir vorhin schon. Und so die ganzen YouTube-Formate aus Holland, die verzerren da noch ein bisschen mehr die Relation. Mhm. Dass jetzt einfach ein großer Barsch ist halt einfach einer Ü50 und eigentlich erst ab 52 so. Und Hechte ab 1 Meter eigentlich auch nicht mehr. Ne? Ab 1,10 ist ein großer Hecht, frühestens. Und also alle Leute, die das hören und halt irgendwie nicht diese Gewässer vor der Haustür haben, das hat halt einfach damit gar nichts zu tun, dass ihr nicht angeln könnt, sondern es sind halt einfach die Gewässer.
Definitiv, ja.
Und es ist halt einfach ganz viel und Angelzeit an ganz potenten Gewässern, wodurch man große Fische fängt.
Selbst das Gewässer ist es ja scheinbar nicht, wenn man mal meine Fangergebnisse anguckt. Ich habe ja nur noch keinen Meter gefangen, obwohl ich da war und ihr alle mehrere Meter Fische gefangen habt.
Ja, was ist denn dein Ziel fürs nächste Jahr? Eins von bei den Zielen?
1,20 Meter.
Aber dann hörst du auch auf, ne? 1,20 Meter und dann nie wieder Hecht angeln?
Nee. Also ich weiß ja noch von 1,30 Meter Fischen und so. Das
ja, aber da, also ich glaube, um richtig große Fische 1,10 plus zu fangen, muss man da nicht hinfahren. Nee. Also ich glaube, dass es Gewässer gibt, wo man leichter
einen größeren Fisch fangen
leichter kann. 1,10 Meter, 1,15 Meter plus fängt als da.
Ja, in Holland. Definitiv fängst du in Holland wahrscheinlich
mit weniger Zeitaufwand.
Ja, mit weniger Zeitaufwand, definitiv. Aber nicht in so geilem Ambiente, nicht in so klarem Wasser und nicht mit so wenig Angeldruck.
Nee, also die Fische, die du da fängst, das sind halt alles richtige. Piepst du eigentlich? Ich habe mir noch nie einen Podcast von dir angehört.
Ja, du kannst gerne, du darfst in dem Podcast hier, darfst du
Pisse,
Kacke, Scheiße, Ficken, Arsch.
Das sind halt alles richtige Nutten, die großen Hechte da, die halt sicherlich schon den ein oder anderen Haken im Maul hatten.
Ja, mit Sicherheit.
So, und wer darauf keinen Bock hat, der fährt dann halt eher nach Schweden und versucht dann da irgendwie Fische zu fangen, die man vielleicht das erste Mal fängt.
Definitiv. Wollen wir nochmal ein Fazit ziehen? Gerne. Also ich finde, Henrik, gebührt nochmal großer Dank fürs Organisieren an der ganzen Geschichte. Henrik, du bist ein geiler Macker. Vielen Dank fürs Guiden.
Kann ich nur bestätigen. Also der hat uns ja einfach mitgeschnackt, das Ganze.
Genau, in Hamburg nennt man das Mitschnacker.
Mitschnacker.
Der hat sich die süßen Boys nämlich gekrallt und hat gesagt, ihr müsst mal mit mir mitkommen. Schön, ich habe hier kleine Katzenbabys im Auto und Süßigkeiten.
Hat er auch dabei,
habe ich gesagt. Und dann so mit denen
hat gefahren. Er mir gezeigt. Echt?
Hä?
Nee, es war Weltklasse. Also Hausauswahl, also die Art und Weise, wie wir Opas da hingekommen sind und so. Es war einfach eine ganz, ganz, ganz runde Sache. Vielen Dank, mein Lieber.
Total. Dann haben wir irgendwelche wichtigen Tipps für Leute, die da auch hinfahren wollen? So, außer passt auf beim Bootsfahren. Also das ist gefährlich. So, Seekarte wichtig.
Ja, klar, irgendwie Navionics plus aufpassen, so Minimum. Anständige Klamotten, also ohne Weste angeht da nichts so.
Nee, also das auch nochmal, ihr kennt vielleicht ja meine Folge mit dem mit der Sicherheit auf dem Angelboot. Wir hatten da durchgängig unsere Westen an und ich habe sogar einen Trockenanzug angezogen, weil fällst du bei 2,5 Grad Wasser in den Teich, ist erstmal richtig unangenehm. So, und das wollte ich mir ersparen. Also wir hatten ja das Gute, dass wir mit zwei Booten unterwegs waren und Funkgeräte hatten. Das heißt, hätte ein Boot ein massives Problem gekriegt, also so ein Boot geht ja nicht sofort unter meistens, dann hätte man funken können und sagen können, ey, wir haben ein Problem, holt uns ab oder kommt her, helft uns. Oder wenn einer reinfällt, wäre die Weste sofort aufgegangen und wir hätten halt zwei Boote gehabt, um den zu bergen. An den Bergen tut man ja nur Tote, die zu retten. aber bei 2,5 Grad Wassertemperatur kann es auch schon richtig unangenehm werden. Das heißt, so, man kann
relativ schnell
hypoton sein, werden schon. Genau, also ungeil. Ne? Also das ist so, Weste ist wirklich das Minimum. So, da.
Ach so, und das weiß, glaube ich, auch nicht jeder, dass man die Weste immer ganz außen zu tragen hat. Also das hatte doch Felix erzählt, ne?
Ja,
dass
ja.
Da einer halt dann,
genau.
Was soll ich, Weste an und dann ja. Ja, wurde irgendwie kälter, nochmal die Jacke dann drüber
ja.
Und dann reingefallen oder so und
ja.
Dann wurde er fast erdrosselt oder so.
Ja, pass auf, der Witzige ist, das sagt der Christian, mit dem ich den Sicherheit auf dem Angel-Podcast gemacht habe, sagt genau das. Und ich habe letzte Woche von Freunden von mir aus Norwegen Fotos gekriegt, die waren in Norwegen angeln und einer von den Homes hatte tatsächlich einfach seine Regenjacke über seine Weste gezogen.
Doof.
Das ist richtig dumm, ne? Also das ist wirklich lebensgefährlich, ne? Also krass. Also die Weste funktioniert nicht richtig, die geht nicht richtig auf und sie sorgt dafür, dass du noch erstickst und der Druck auf deinem Brustkorb im Zweifel so hoch wird, dass du gar nicht mehr atmen kannst. Weil du wirst ja dann, du kriegst eine Schnappatmung, wenn du reinfällst. Also egal. Wollen wir jetzt nicht zu weit drauf angehen. Wollen wir noch was sagen zum Thema Köder, Tiefen, Tageszeiten? Also Tageszeiten kann man
wir waren gerade noch ganz kurz bei Tipps. Die Truppe hier, Basti, Bengel und so, die waren auch mit einer großen Truppe unterwegs.
Ja.
Und das kann ich, glaube ich, noch als Tipp geben. Also mit je weniger Leuten man da unterwegs ist, desto schwerer ist es natürlich. Ne?
Ja.
Also Angeln ist halt einfach ein Informationsgame so und je mehr Infos du hast, desto besser fängst du halt auch.
Definitiv,
ne? Wenn du dich irgendwie aufteilen kannst und gucken kannst, wo geht was, welche Plateaus funktionieren, welche Art der Angelei, welche Köder, dies, das, dann fängst du halt erstens mehr, plus dieser Sicherheitsaspekt. Also vielleicht sollte man dann halt Minimum mit 4 Jungs losfahren und halt 2 Boote haben zum Beispiel.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Also 2 Boote, 4 Leute fand ich ziemlich gut.
Ja.
Ja. Tageszeiten waren zum Beispiel da völlig egal.
Ja. Ach, ja, das stimmt. Das hatten wir vorhin einmal angekratzt, so.
Genau, Tageszeiten waren
dumm. Dass halt ganz vieles upside down war.
Ja.
Also von dem normalen Hechtangeln, wie ich es eigentlich kenne. Also Tageszeiten völlig wurscht. Hier bei unserem besten Tag, da haben wir so um die, ja, müsste halt so mittags gewesen sein, da hat so richtig geballert, bei sehr wenig Wind, also fast Ententeich. Und dann hatte ich mir zwischendurch den Bericht irgendwie nochmal angeguckt, irgendwie den Windfinder-Bericht wahrscheinlich oder was. Und da hieß es dann, ja geil, gegen Nachmittag, Abend kommt nochmal Wind auf.
Mhm.
Und da dachte ich so, Alter, dann muss es ja richtig abgehen.
So, ja.
Ne? Und dann war aber Ententeich.
Ja.
Also ne? Schwachsinn. Also dann wurde es halt richtig schlecht. Also der Wind kam tatsächlich auf.
Ja.
Und wir hatten keine Kontakte mehr. Null. Also kann natürlich auch. Ich habe es immer so ein bisschen, stimmt, ich habe das immer so ein bisschen mit dem Meerforellenangeln im frühen Frühjahr verglichen. Weißt du noch?
Ja, genau.
Also
grundsätzlich ist das wie Meerforellenangeln vom Boot gewesen. Das Gewässer sieht aus wie die Ostsee. Die Steine sind da drin wie in der Küste an der Ostsee oft.
Ja, die Fische haben sich aber auch so verhalten.
Die Fische haben sich so
also
verhalten,
also so wie bei ganz kaltem Wasser, dass sie keine Lust hatten, ihre Wassertiefe zu verlassen und noch nicht mal irgendwie einen Meter hoch kamen.
Ja, so. Genau, wie am Anfang die Hechte vor dem Schiff, die
nicht
hochgekommen sind.
Und dann auch zwischendurch halt einfach mal die besten Sessions einfach zur wärmsten Zeit des Tages.
Mhm.
Und das kann man schon ganz gut vergleichen.
Also ja,
das sollten wir das nächste Mal im Hinterkopf behalten. Wir waren, vielleicht kann man das mal sagen, wann waren wir genau da? Was war die Woche?
So die erste Maiwoche.
Erste Maiwoche, okay.
Die letzten Tage im April und die ersten Tage im Mai.
Ja, und die Jungs vor uns hatten halt noch richtiges
Pisswetter halt.
Ja, ich glaube, die hatten teilweise so 2-3 Grad und so.
Ja, 2-3 Grad Regen und Schneestürme, da weiß ich nicht, so richtig eklig, Alter.
Macht keinen Spaß.
Und ich glaube, anderthalb oder 2 Wochen bevor wir da ankamen, war noch Eis auf dem See. Ne? Und das ist schon crazy.
Wassertemperatur-Ding so, ne? Mifo, frühes Frühjahr, das passt ganz gut.
Crazy, ja. Zu Ködern kann man sagen, Big Baits müssen nicht sein, haben wir auch drauf gefangen.
Also auf 25 plus hatte ich, glaube ich, nicht einen Kontakt.
Nee.
Also das Größte, was gefangen hat, waren dann ja 23, 25 oder so.
Ja, ja.
Größeren Kram auch durchaus mal probiert, aber halt nicht ein Zupper drauf. Nee, und wenn du halt siehst, dass halt irgendwie große Fische auf die besonders Kleinköder kommen, also irgendwie 15, 18 oder so,
ja,
dann kann man, muss man es auch nicht machen.
Also mein Topköder war 18 Zentimeter, ja.
16, 18.
Ja. 16 und 18, ja, genau. Krass, ja. Gut. Hast du noch was zu sagen?
Nö, nochmal machen.
Nochmal machen, ne?
War geil.
Und ihr sagt uns jetzt mal, ob ihr das ganz witzig findet, wenn Sören und ich sowas machen oder ob wir zu anderen Themen sowas auch mal machen sollen.
Wir hatten auch, irgendwann hatten wir mal gesagt, dass die Leute sich auch ruhig mal melden sollen und Themen und Gäste vorgeben sollen.
Ja, genau, Themen und Gäste vorschlagen. Und,
das könnte ein bisschen an der Frequenz liegen, aber das ist ein bisschen eingeschlafen. Aber am Anfang habe ich da sehr regelmäßig was gekriegt. Also ja, haut das ruhig mal raus.
Genau.
Was ihr so spannend findet. Also Feedback im Allgemeinen mega, aber sowas könnt ihr halt auch noch sagen. Genau, und du sagst ja immer, wo man das Ganze noch supporten kann.
Genau. Checkt mal auf dichtamfisch.de/podcast. In der Rubrik, da könnt ihr Patreon werden. Das heißt, ihr werdet so eine Art Pate von dem Podcast. Könnt monatlich ein bisschen Knete rüberwachsen lassen, um damit für mich Fahrtkosten, Hotelübernachtung oder Bier.
Sören oder mein 2,5 Promille Bier zu bezahlen.
Oder genau, oder Sörens 2,5 Promille Leitbier zu bezahlen. Ihr könnt per PayPal Spenden rüberwachsen lassen, wenn ihr Bock habt, und das zu unterstützen. Und ihr müsst und könnt natürlich im Shop einkaufen.
Voll.
Wenn ihr da Sachen braucht, unterstützt die kleinen coolen Stores. Bei Dichtem Fisch gibt's mittlerweile auch ein bisschen mehr als nur die Klamotten, die ihr von uns kennt, sondern auch hochwertige. Unter anderem
eine Weltklasse Zanderroute.
Und da komme ich doch gleich zu. Also okay. Unter anderem auch sicherheitsmäßig Segelbekleidung von Seik und Musto, gute Spinlock-Rettungswesten. Und natürlich ein paar ausgesuchte Köder. Und da haben wir uns auf die Fahne geschrieben, Trusted Tackle nur zu verkaufen. Also nur Sachen, die wir selber fischen, könnt ihr bei uns kaufen. Und wir haben die weltbeste Zanderroute, die jetzt wieder lieferbar ist, die Z1, die tatsächlich überall gehypt wird, weil es einfach eine ultra geile Route ist. Und wir haben noch was im Köcher, so ein paar Pfeile, was Routen angeht. Dazu kommen wir aber an einer anderen Stelle. Du hast von mir schon mal fallen lassen, dass da was im was in der Pipeline ist. Ich habe tatsächlich die letzten Wochen auch einen Prototyp von einer neuen Route gefischt und wir haben,
ja, die lacht, beste, Alter.
Du grinst gerade schon, es wird eine ultra krasse, geile Route und wir grinsen gerade beide, weil wir sie so geil finden. Das wird die Z2, das können wir, glaube ich, ruhig schon sagen, oder?
Ja, die wird ein bisschen leichter und ein bisschen kürzer als die Z1. Also ein bisschen für das feinere Zanderangeln und für Bootsangler. Also sie wird 2,42 Meter, wie man in Hamburg sagt.
Ja.
Ja, also so für Stadtangler, Kanalangler, Bootsangler, die tendenziell ein bisschen leichter fischen als hier an der Elbe auf Zander, ist die einfach eine 1.
Und ja,
die ist so, das ist eine ganz, ganz runde Route.
Ganz, 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 ganz turbo, Oberland geile Route, genau. Aber dazu werden an geeigneter Stelle nochmal mehr. Dann haben wir noch eine schwere Zanderroute im Petto, da hast du vorhin schon mal drüber gesprochen. Die ist aber noch nicht so weit, da müssen wir
noch ein bisschen.
Das dauert noch ein bisschen. Ansonsten die Z1, wie gesagt, die wahrscheinlich leichteste und geilste Zanderroute, die ihr für diesen Preispunkt aktuell vom deutschen Markt bekommt. Ich glaube, damit lehne ich mich nicht zu weit aus.
Nee, ich habe auch tatsächlich mal ein bisschen rumgeguckt. Also wer eine leichtere Zanderroute, also die wiegt 125 Gramm bei 2,70 Meter Länge und hat halt 55 Gramm Wurfgewicht, kann ein bisschen mehr ab. Wenn eine leichtere findet, der möge mir die mal bitte schicken, senden. Ich kenne nämlich keine.
Die Route schicken
oder
den Link?
Den Link natürlich oder die Info einfach nur, welche das ist.
Ja, das würde uns interessieren. Ansonsten bleibt alles stabil und folgt uns auf Instagram, Dicht am Fisch.
Doppelt.
Oder mir, Internet-8000, wenn ihr
einfach
Fußbilder, Fischbilder und andere Schweinereien sehen wollt aus meinem Leben. Ihr kriegt da vielleicht manchmal auch ein bisschen früher mit, was im Podcast abgeht.
Kriegt man auch deinen OnlyFans-Account an?
Meinen OnlyFans schicke ich nur per DM raus. Also slidet in meine DMs und ich schicke euch meine OnlyFans. Ihr Lieben, haut rein, bleibt sauber, macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Und
lasst es euch gut gehen.
Möchtest du noch was sagen?
Habe ich doch gerade.
Danke, dass du mein Gast warst.
Sehr gerne, mein Lieber.
Küsschen.
Danke, dass du das hier machst.
Ja, weißt du doch. Ja. Tschüss.
Tschüss.